Dieses Buch, zu dessen Verkauf und Inhalt ich noch einiges sagen werde, Der Faschismus und seine demokratische Bewältigung, ist einerseits natürlich die Beschäftigung mit einem historischen Gegenstand, mit etwas Vergangenem, nämlich dem Faschismus deutscher Prägung. Also, das Thema Faschismus ist natürlich einerseits die Beschäftigung mit einem Stück vergangener Staatsgewalt. Andererseits, das ist kein historisches Werk. Was man da über den Faschismus lernt, das ist dazu angetan, auch einiges von dem zu begreifen, was unter dem Firmenschild Demokratie läuft. Und es ist der ausdrückliche zweite Gegenstand dieses Buches, der Klärfaktor ist zu heftig, die Art und Weise, wie Demokratien diese ihre eigene Vergangenheit bewältigt haben, zu würdigen. Da gibt es nämlich einiges zu würdigen, weil der sogenannte offizielle Antifaschismus, der hier in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gepflegt wird, sich durch einige Merkwürdigkeiten auszeichnet. Man hat lernen sollen, dass Demokratie und Faschismus wie Feuer und Wasser sind, dass das ein schreiender Gegensatz ist, dass sich die beiden Systeme wie gut und böse, wie das schlechterdings Unvereinbare zueinander verhalten. Demokratie gut, Faschismus das schiere Gegenstück böse. Und andererseits wird man von denselben Leuten, die diese Sicht der Dinge in Umlauf bringen, mit einem permanenten Warnen vor einer faschistischen Gefahr konfrontiert. Da wird erinnert durch Mahntafeln, da wird den Anfängen gewehrt, da werden Ausländer abgeschoben, um den Rechtsextremismus stillzustellen, der den faschistischen Übergang markiert. Wenn die Arbeitslosenzahlen wachsen, fragt man sich sorgenvoll, ob das nicht der Beginn eines neuen Faschismus sein könnte. Kurzum, da stellen sich dieselben Leute, die sich einerseits als die Protagonisten des schieren Gegensatzes von Faschismus präsentieren, als welche da, die von ihrem eigenen System meinen, es sei immerzu eine schiefe Ebene hin, zurück zum Faschismus. Was jetzt? Sind diese beiden Systeme der schiere, schreiende Gegensatz? Oder sind sie doch dasselbe, wie die Befürchtungen behaupten, meinen? Eine ähnliche Merkwürdigkeit gibt es auch bei denen zu verzeichnen, die den Antifaschismus in kritischer Absicht vortragen, die das nicht einfach als Lobhudelei der hiesigen demokratischen Verhältnisse, sondern als Kritik in Umlauf gesetzt haben. Es gibt eine Kritik dieser antifaschistischen Gesinnung an der Abschiebung von Ausländern, die sagt, so hat schon einmal alles angefangen. Das, was die oben im Namen der Vermeidung des Bösen tun, Ausländer abschieben, damit es nicht einen Auftritt für die Rechten, damit es keinen Faschismus gibt, das begreift dieser kritische Antifaschismus von unten als den Beginn, als den Einstieg in das Böse. Und diese Kritik, die ist in mehrfacher Hinsicht eigentümlich. Die stimmt nicht. Das Erste besteht in der Hilflosigkeit einer solchen Kritik, die auf die abgeschobenen Ausländer zeigt und sagt, so hat alles schon einmal angefangen. Weil die Kritik damit sagt, sie hat ihre Wucht eigentlich gar nicht im gegenwärtigen Tun, der ist ja bloß der Anfang, sondern in einer bloß möglichen Zukunft, vor der man warnt. Das könnte beim KZ enden. Wer so Kritik übt, hat auf der anderen Seite seiner eigenen Kritik den Boden entzogen, weil er das, was er in Wirklichkeit und mit Wucht zurückweist, eingestandenermaßen nicht oder noch nicht gibt. Zum Zweiten, auf solche Vorgehensweisen in der Demokratie zu zeigen, Ausländer werden abgeschoben, die werden auch drangsaliert, und das mit dem Hinweis zu tun, das ist zutiefst undemokratisch, der hat wieder einen falschen Weg der Kritik eingeschlagen. Rein empirisch, banal, tatsachenmäßig betrachtet, ist die Behauptung widersinnig, weil das, was dort passiert, ein Stück realer demokratischer Politik, ein Staatsakt eben dieser Demokratie ist, Ausländer rauszuwerfen. Die Behauptung aber, das sei undemokratisch, weigert sich, ein solches Vorgehen der real existierenden Demokratie anzulasten, behauptet, dass dieses Faktum von Politik deswegen auf ein anderes Konto geht, sodass das Konto der Demokratie in diesem Fall unbelastet bleibt. Wer undemokratisch zu jeder Schweinerei sagt, die er entdeckt, der hat sich zu einem Kritikverfahren entschlossen, in dem Demokratie nur Pluspunkte sammeln kann. Denn wann immer er etwas entdeckt, das ihm nicht gefällt, bucht er es mit dem Argument undemokratisch auf ein Fremdkonto. Mit dieser Logik kann Demokratie sich nie mehr einen Vorwurf zuziehen. Und deswegen ist diese Sorte Einwand ein untaugliches Verfahren, etwas zurückzuweisen, was einem nicht schmeckt. Weil man auf diese Weise bloß sein Bild von Demokratie, seine Vorstellung davon, wie schön sie sein könnte, vor ihrer ganz anders gearteten, schlechteren Wirklichkeit rettet. Fazit: Die offizielle Verteidigung von Demokratie im Namen des Antifaschismus, wie auch die Kritik von unten im Namen des Antifaschismus, operiert mit einer doppelbödigen Behauptung über Demokratie und Faschismus, die einfach in der Einheit von Unvereinheitlichem besteht. Da wird einerseits der schiere Gegensatz zwischen der guten Demokratie und dem bösen Faschismus behauptet und auf der anderen Seite, dass man sie eigentlich überhaupt nicht auseinanderhalten kann. Dass sie so gut wie dasselbe, ein schleichender Übergang vom einen ins andere sind. Dass eine interessierte Verwechslung, je nach Interessenlage, wird mit dieser Verwechslung operiert. Und um der ein bisschen den Boden zu entziehen, möchte ich ein paar Erläuterungen darüber geben, was Faschismus wirklich ist, wie er funktioniert hat, wie im Verhältnis dazu Demokratie gebaut ist, sodass man mal an einigen Punkten bestimmen kann, was haben die denn wirklich gemeinsam und worin unterscheiden sie sich. Ansonsten ist die bürgerliche Welt immer schwer gegen die Schwarz-Weiß-Malerei. Bei Demokratie und Faschismus sind sie scharf auf die Schwarz-Weiß-Malerei. Demokratie gut, Faschismus böse. Der Schwarz-Weiß-Malerei möchte ich ein bisschen den Boden entziehen. Ich werde nicht alles verraten, vieles dem Selbststudium anheimstellen, weil es ja dazu ein neues, dickes Buch gibt, das in vielen Fragen auch neue und erschöpfende Auskünfte bietet, dazu später noch. Ich will also sowas wie den Grundriss des Faschismus zeigen. Und der nimmt seinen Auftakt damit, dass die deutsche Nation, als Hitler Politiker wird, in einer Notlage steckt, die ganz schlicht darin besteht, dass Deutschland einen Krieg verloren hat, Gebiete eingebüßt hat, unter einem Diktat der Siegermächte steht, die ihm vorschreiben, was es darf und was nicht, in militärischen Dingen, in diplomatischen und sonst wie. Aber Deutschland ist auch wirtschaftlich am Boden zerstört. Die Wirtschaft ist zerrüttet, es gibt eine Krise, mächtige Arbeitslosenzahlen und 20% des staatlichen Haushalts müssen als Reparationen an die Siegermächte weggezahlt werden. Das ist die Lage. Und diese Lage bedenken nicht bloß Hitler und seine Schergen, sondern alle damaligen bürgerlichen politischen Parteien. Und nichts ist besser geeignet, den Vorwurf gegen Hitler zurückzuweisen, er sei ein größenwahnsinniger Irrer, ein pathologischer Fall gewesen, als sich einmal die Diskussion anzugucken, die Hitler und die bürgerlichen Parteien zusammen geführt haben, um die Frage, wie bringt man dieses Deutschland aus seiner Niederlage wieder heraus? Wie bringt man es zu neuer Macht und Größe? In dieser Diskussion hat sich nämlich gezeigt, dass dieser pathologische Größenwahnsinnige ein kühler Rechner war, der den Vorwurf des Größenwahns an Projekte gemacht hat, die seine Konkurrenz aufgeboten hat. Die kam nämlich als erstes mit dem Vorschlag an, es wäre gut, wenn Deutschland Standortpolitik machen würde. Die kannten damals nicht das Wort, aber sie meinten denselben Sachverhalt. Und gedacht war an Folgendes: Wir müssen sehen, dass wir Deutschland wirtschaftlich wieder stark machen, weil aus der wirtschaftlichen Erstarkung, der Gelderträge, einer stabileren Währung auch der Staat wieder neue Machtmittel bekommt und damit seine Position umkehren kann. Vom Verlierer zum Sieger. Da war gedacht an Sozialabbau, auch mit diesem Begriff, an die Kürzung der Löhne, an die Steigerung von Exportziffern. Und Hitler, der dies gehört hat als Vorschlag seiner bürgerlichen Konkurrenz, war scharfsinnig genug zu antworten: Das ist ein irrwitziger Weg. Denn Deutschland steht unter der Obhut, unter der Aufsicht von überlegenen Siegermächten. Die werden eine solche Exportoffensive erst gar nicht zulassen. Und wenn dann doch, dann wären sie die Ersten, die der deutschen Nation die daraus gewonnenen Erträge per Reparation wieder abzwacken. Der hatte einen Zirkel entdeckt, der Hitler, und gemeint, auf diese Weise wieder als Nation stark zu werden, auf dem Weg der wirtschaftlichen Stärkung, das setzt bereits die Stärke der Nation, die man erringen will, voraus, um nämlich die Einsprüche, den Zugriff der Siegermächte auf die Erträge zurückzuweisen. Also wurde es verworfen. Zweiter Vorschlag, auch nicht von Hitler, sondern der bürgerlichen Konkurrenz, hieß: Machen wir doch ein vereinigtes Europa. Deutschland, diese schwache Verlierernation, versucht, sich mit den Europäern zusammenzutun. Schon damals war gedacht an die Konkurrenz mit Amerika. Hitler meinte dazu: Das ist kindisch, sich als Weltkriegsverlierernation mit dieser Supermacht, die sie schon damals war, zu messen. Und was das Projekt selber angeht, stark werden durch ein vereinigtes Europa, so war seiner bürgerlichen Konkurrenz wie ihm auch klar, da möchte man ja nicht das fünfte Rad am Wagen sein, sondern es soll ein deutsch dominiertes Europa sein, damit dieses Instrument für den deutschen Wiederaufstieg taucht. Und dass sich das die Europäer von einer Verlierernation gefallen ließen, das glaubte Hitler nie. Also hat er auch dieses Projekt verworfen mit dem Hinweis, das leidet unter demselben Widerspruch wie das erste. Um europäische Staaten zu vereinen und sie zum eigenen deutschen Instrument zu machen, da muss man die zur Fügsamkeit bewegen können, also die Stärke bereits haben gegenüber denen, die man erst durch sie erwerben will. Abgelehnt. Drittes Projekt, auch von der bürgerlichen Konkurrenz vorgeschlagen, nicht von Hitler, war: Dann machen wir auf eigene Faust die Wiederherstellung der Grenzen von 1914. Da hatte ja Kaiser Wilhelm einiges vergeigt. Wurde mit demselben Argument abgeschmettert. Das bedeutet den Krieg Deutschlands gegen alle europäischen Nationen. Jetzt kommt die vierte Option, die der kühle Rechner Hitler, Klammer auf, das kühle Rechnen ist in meiner Redeweise kein Kompliment im Unterschied zum pathologischen Gefühlswahn, weil ich die Sache nicht leiden kann, für die der Mann gedacht hat. Klammer zu. Die vierte Option, die Hitler ins Spiel bringt, heißt: Wir brauchen eine Stärkung Deutschlands, die aus den genannten Gründen über die wirtschaftliche Erstarkung nicht geht. Die muss ein territorialer Zugewinn sein, der wuchtigere Voraussetzungen in dieser Nation schafft, um sich damit im kapitalistischen Konkurrenzbetrieb zwischen den Staaten wieder nach vorn arbeiten zu können. Wir brauchen eine territoriale Expansion, zweitens aber eine solche, die Deutschland nicht auf einen Schlag mit allen Europäern in den Krieg führt. Lösung: Diese territoriale Expansion muss Richtung Osteuropa gehen, sodass man nicht unmittelbar die westlichen Anrainerstaaten angreift, sondern umgekehrt schaut, mit deren Billigung operieren zu können. Und eine ganze Zeit lang hat der Westen dieser Kalkulation Hitlers Recht gegeben. Die haben das Münchner Abkommen unterschrieben und gesagt: Gut, wenn ihr die Sudetengebiete und diese Randgebiete der Tschechoslowakei einverleibt, darunter setze ich, Chamberlain, Daladier und wie die damals hießen, meine Unterschrift. Das ist gebongt. Am Ende ging die Geschichte nicht so harmonisch weiter, aber bis dahin schon. Also stand Hitlers Projekt fest: Die Erstarkung Deutschlands ist über einen per Krieg herzubringenden territorialen Zugewinn zu machen, der den Widerspruch der anderen drei Optionen vermeidet, sich bei diesem Weg auf einen Schlag mit allen europäischen Anrainern gleichzeitig zu überwerfen. Dieses Projekt hieß Krieg und es ist mit dem Etikett Antikapitalismus, wie man das mitunter hört oder liest, überhaupt nicht richtig gefasst. Weil Hitler selber keine Absage an den Kapitalismus erteilen wollte, sondern er war der Auffassung, dass der Machtzuwachs Deutschlands wegen seiner Niederlage aktuell aus wirtschaftlichen Mitteln, aus Produktions- und Exporterfolgen nicht zu ziehen geht wegen des Einspruchs der Sieger, also den territorialen Gewinn, die Vergrößerung der Machtbasis braucht, auf dem dann ein wuchtigerer, konkurrenzfähigerer Kapitalismus blühen sollte. Der war kein Antikapitalist, sondern er war für die Herstellung der Voraussetzungen eines wuchtigen Kapitalismus und deswegen war für die Politik, die er betrieben hat, Kredit und Geld nicht der Begriff des Imperialismus, sondern Territorium. Aber deswegen, wer das ganze Projekt zu erledigen hatte, das war klar. Ein Krieg gegen die slawischen Völker, um den Raum zu erobern, das hieß Anspannung aller Kräfte des eigenen Volkes. Und dabei kommt Hitler zu einer betrüblichen Bilanz, was den Zustand seines Volkes angeht. Der hat sich das Werkzeug, das er dafür ausersehen hatte, dieses Programm Deutschlands zu realisieren, angeschaut und war der Auffassung, das ist ein desolater Haufen. Da gibt's die inflationsgeschädigte Kaufkraft von armen Schluckern, die sich mehr schlecht als recht über Wasser halten. Ein riesiges Heer von Arbeitslosen. Da gibt es auch diese No-Future-Jugend, die rumgammelt, keine Werteorientierung hat. Das alles ist dem Hitler total sauer aufgestoßen. Aber nicht deswegen, weil der etwas gegen die Notlage dieser Menschen einzuwenden gehabt hätte. Das kann man ja spätestens an seiner eigenen Politik verfolgen, dass da nicht der Schuh gedrückt hat. Die Notlage dieser Leute, auf die er immer wieder hingewiesen hat bei seinen Reden, die galt für ihn als Index dafür, wie weit es mit dem Verfall der Nation gekommen ist. Und wem der Übergang gekünstelt vorkommt, der soll sich einfach erinnern, wie schnell der dahergesagt ist, auch heute. Nimm einem Sozialhilfeempfänger 10% seines Geldes weg. Und schon ist bewiesen, dass die öffentlichen Kassen notleidend sind. Sonst täte man das nicht. Kürzt die Löhne der Leute. Was ist denn damit bewiesen? Wie sehr der Standort Deutschland in Not ist, weil er es nötig hat, so gegen die Leute vorzugehen. Diese Denkungsart an der Armut der Leute, etwas ganz anderes, nämlich eine Not der Nation abzulesen, das konnte damals schon der Hitler. Das hat gar nicht der Kohl erfunden. Also fragt sich der Mann, wenn die Armut des Volkes zeigt, wie sehr es bergab gegangen ist mit dieser Nation, dann fragt sich doch, wie es überhaupt zu diesem Verfall der Nation kommen konnte. Und dann dauert es noch 2 Minuten, bis aus Opfern Täter werden. Warum kam es zu diesem Verfall? Das Volk hat die Staatskasse, die Sozialeinrichtungen als Selbstbedienungsladen benutzt. Zum richtigen Verständnis muss man sich den am Ausgang ohne Kasse denken. Das Volk hat sich immer ein zu großes Stück geschnitten aus einem Kuchen, der noch gar nicht gebacken war, über seine Verhältnisse gelebt, so wie man das heute auch erfährt. Das Volk hat also, um die absurden Bilder auf den harten Kern zurückzuführen, mit seinem materiellen Egoismus den Staat, seine Haushaltsposten und sozialen Einrichtungen ausgeplündert. Also ist klar, die, mit deren Not er angefangen hat, der soziale Schrott im deutschen Volk, beweist in Wirklichkeit, dass er es da mit dem Täter zu tun hat, der den Niedergang der Nation, der damit bewiesen war, verschuldet hat. Statt zu dienen, wie es der Beruf eines ordentlichen Volkes ist, haben die Leute verdient und den Staat ausgeblutet. Fragt sich, wie es zu so einer beruflichen Verfehlung des Volkes kommen konnte. Verdienen statt dienen. Auch darauf hat er eine Antwort gewusst. Der hat gesagt, das kommt daher, dass dieses Volk eine Führung hat, dass dieses Volk gar nicht zum ordentlichen Dienen anhält, sondern Populismus betreibt, Wahlgeschenke zum Fenster hinauswirft. Und das alles deswegen, weil man auf diese Weise Volksgenossen besticht, um selber in Amt und Würden an den Fleischtöpfen zu bleiben und sich dick und fett zu fressen. Das war das Bild, das Hitler entworfen hat, und das hat er gar nicht bloß im Sinne einer Einzelfallbezichtigung gemeint, dass es hier oder da korrupte Politiker gäbe, sondern der Hitler hat es als Systemkritik gemeint und hat ein Beweisstück dafür präsentiert. Der war der Auffassung, sowas, dass saumselige Führungsfiguren, statt das Volk ranzunehmen, es mit einem Füllhorn von Wohltaten überschütten, das ist in einer Nation kein Zufall, sondern ein Systemfehler, die auf Wahlen und Demokratie macht, wo es eine Parteienkonkurrenz und einen Pluralismus gibt. Da ist doch klar, dass um die Stimmen der Leute einzusacken, hier ein Schwimmbad, da eine Verdopplung des Lohns und hier die Erhöhung der Stütze versprochen wird, nur um am Ruder zu bleiben. Das ist eines Teils eine sehr verkehrte Auffassung übers Wählen, die nimmt eine Ideologie, die es wirklich mal übers Wählen gegeben hat, für bare Münze und meint, das sei der Begriff der Wahl. Verkehrt ist die Auffassung deswegen, weil beim Wählen der Mensch den Punkt erreicht, wo er von seinem Materialismus am weitesten Abstand genommen haben muss. Während er noch beim Verdienen in der Fabrik um Lohn und Leistung feilscht, dies verkehrt, weil er auf falsche Mittel und Instanzen setzt, ist bei der Wahl endgültig der Punkt erreicht, wo es um diese materiellen Interessen nicht geht, wo sich Figuren auf Zetteln präsentieren, bei denen dem Menschen die einsilbige Auskunft abverlangt wird. Wer soll über dich herrschen, A oder B? Und da kann man ein Kreuz setzen oder kann es lassen. Jedenfalls nicht vorschlagen, dass eine dreiköpfige Familie mindestens 85 Quadratmeter Wohnraum braucht. Zum anderen, was den quasi empirischen Gehalt angeht, Hitler würde sich heute schwer tun, den Populismusvorwurf gegen die bürgerlichen Parteien zu richten. Die haben nämlich an dem Vorwurf so viel Gefallen gefunden, dass die mittlerweile untereinander und gegeneinander überhaupt keine andere Kritik mehr zu kennen scheinen, als den zu einer unliebsamen Maßnahme der Konkurrenz oder auch zu einem Begehren aus dem Volk zu sagen, Populismus. Der einzige Vorwurf, der damit noch gesagt ist, ist, man hält es für eine schwere Verletzung dessen, was geboten ist, wenn man dem Wunsch eines Volkes oder Teilen der Bevölkerung entspricht. Das scheint nach der Auffassung der heutigen demokratischen Parteien offenbar die größte Verfehlung zu sein, die sie für denkbar halten und die sie deswegen ihren Konkurrenten gerne vorwerfen. Insofern ist der Einfall von Hitler durch die tatsächliche Entwicklung des demokratischen Parteienzirkus überholt, weil die sich den universell zu eigen gemacht haben, den Vorwurf. So, Hitlers Programm steht damit fest. Er weiß einen Weg für Deutschland, er weiß ein Mittel, wie man diesen Weg beschreitet, er weiß aber auch einen Gegner, gegen den man ihn beschreiten muss. Nämlich, wir brauchen eine Volksbewegung, die gegen die bürgerlichen Parteien reinen Tisch macht, gegen den bürgerlichen verderbten Sumpf, wie er gesagt hat, ankämpft, um den Staat vor diesem Verfall zu retten, den diätengeile Parlamentarier dem Volk in den Rachen geworfen haben. Das ist das Projekt. Und dieses Projekt, das hat Erfolg gehabt. Der ist mit diesem Projekt an die Macht gekommen. Und da muss man überhaupt nicht lang rumrätseln, warum das funktioniert hat. Dafür gibt es drei Argumente, warum das geklappt hat. Das erste ist, im Unterschied zu manchen kommunistischen Versuchen, musste dieser Kerl das Volk gar nicht groß umbiegen. Der hat Kritiken aufgegriffen, die ein intakter Staatsbürger ohnehin zu seinem bewusstseinsmäßigen Reservoir rechnet. Zum Beispiel, Anspruchsdenken ist von übel. Das hat der nicht in die Mannschaft reinblasen müssen. Das haben die schon drauf gehabt. Oder dass Politiker Diäten geil sind. Ja, das weiß doch jeder, auch heute. Diese vorhandene staatsbürgerliche Moral, die hat der Mensch auf seine Mühlen geleitet und gegen die herrschenden bürgerlichen Politiker gewendet. Das war seine Leistung, das hat er hingekriegt. Und zum Zweiten hat er es geschafft, das nicht bloß zu einer Stimmungslage in der Nation zu machen, sondern er hat ja bei Wahlen tatsächlich der bürgerlichen Konkurrenz Stimmen abgejagt.
Nicht klar, wie ein Faschist aus einer ökonomisch hergestellten fragwürdigen nationalen Arbeitskraft damals.
Ja, erstens hat er es ja nicht alternativ behauptet. Zu den anderen Erklärungen kommen wir noch. Er sagt, ihm leuchtet überhaupt nicht ein, wie ein Faschist quasi politmoralisch darauf schließt, dass die wirtschaftliche Notlage der Nation auf diesen verderbten Volkskörper zurückgeht, weil ja andere Erklärungen der Faschisten auch im Umlauf sind, nämlich zum Beispiel das Wüten des internationalen Finanzkapitals. Habe ich dich richtig zusammengefasst? Ja? Erstens hat er beide Erklärungen drauf gehabt. Ja. Aber da der Mann sein Projekt von der Erfolgsgewissheit aus betrachtet, dass das, was er für das Recht dieser Nation hält, Weltmacht zu sein oder gar nicht, auch die Garantie in sich trägt, dass das geht, fragt er sich, warum tritt dieses Ergebnis nicht ein? Die Frage der internationalen Finanzkapitalisten oder des internationalen Klassenkampfs, die Deutschland zusetzen, die wirft für ein solches Denken die Frage auf, warum ein deutsches Volk zum Erfolg berufen in dieser Auseinandersetzung unterliegt. Denn wenn deine Denkungsart so gestrickt ist, und das wird man im Weiteren sehen, der Mensch hat ja die eigenen Volksgenossen zu Ariern einer Herrenrasse ideologisch stilisiert, die für den Erfolg garantierten, den er in Auftrag gegeben hat. Dann fragt sich eben auch bei dem Vorwurf, das internationale Finanzkapital macht Deutschland kaputt. Wieso können die das gegen ein Volk, das doch den Willen, die Fähigkeit zum Erfolg in sich trägt? Sein Schluss heißt, dann muss mit diesem Werkzeug, das in meinem Denken die Erfolgsgarantie in sich birgt, selber was faul sein. Was ist denn da faul? Das Volk selber ist von Tugenden, für die es steht, abgewichen. Wie kann das ein Volk, das zu so etwas berufen ist? Der erste Schluss geht noch gar nicht rassistisch weiter, sondern sagt, da müssen Führer am Werk gewesen sein, die das Volk durch ihre Art und Weise, Geschenke zu verteilen, vom rechten Weg abgebracht haben. Später dann hält auch noch der Jude für die Erklärung her. Jedenfalls, was deine engere Frage angeht, dass für einen Faschisten das Volk selber ins Visier kommt, mit dem Argument, an ihm ist etwas faul. Das kommt daher, dass er das Projekt, das er will, vom Standpunkt der Erfolgsgewissheit denkt. Das können wir auch. Auf das, was, das, worauf wir ein Recht haben, das hat auch in sich die Garantie des Gelingens.
Nationalistisches Denken ist nicht objektiv, sondern Mist. Mist an einem Soll. Beide Seiten kriegen ihren Begriff durchs Messen an einem Soll. Das Ausland verweigert, und damit ist die Erklärung des Auslands für einen Nationalisten im Prinzip schon fertig. Da braucht man nicht mehr groß nachzugucken, was ist denn das Ausland? Das Ausland verweigert, meinetwegen auch noch das Finanzkapital verweigert, Deutschland sein Recht des Volk verweigert, Deutschland den Dienst für sein Recht. Das Volk ist doppelt in dem Denken. Das Volk gibt es als eigentliche Sendung und davon abgewichenen Zustand. Fertig. So geht nationalistisches Denken, das kann nie nur der. Bei uns gibt es auch so eine Denkfiguren. Wenn der Kohl sagt Freizeitpark, dann setzt er doch auf die Beschwerde, so sind wir nicht. Das ist doch reinrufen in den Wald, um die Sendung als Echo abzuholen. Nein, nein, nichts Freizeitpark, deutscher Arbeiter, alles aufgebaut, kriegt er zurück. Und genau so war es gemeint. Ja, so geht es denken da.
Der Übergang, um es abzuschließen, folgt nicht aus einer objektiven Betrachtung tatsächlicher Kräfte, die auf Deutschland wirken oder nicht wirken, sondern der Schluss folgt aus dem Bild, dass der Staat zu dem, was er tut, pflegt. Und der Kern dieses Bildes, das mal als Kurzschluss, um deine Frage zu beantworten, besteht darin, dass er das, was er will, um dessen Willen auch für möglich und sichere Sache hält. Also fragt er sich, was mit seinem Werkzeug, dem er diese Fähigkeit attestiert, los ist, wenn die sichere Sache nicht die eingetretene Sache ist. Also ist am Volk was faul. So, mit diesem Projekt kommt der Mann an die Macht und hat in Deutschland einiges umgekrempelt. Er hat das erste wichtige Feld, den Umgang mit Lohnarbeit und Kapitalisten ein wenig anders gestaltet, als es heute üblich ist. Nicht das Faschisten gegen das Recht auf Eigentum, gegen das Geld und die Abhängigkeiten, die es stiftet, irgendwas einzuwenden hätten. Das nicht. Aber ihnen sind manche Wirkungen unangenehm aufgestoßen, von denen die meinten, die können wir nicht gebrauchen. Beispielsweise die folgende. Hitler schaut sich an, wie funktioniert eigentlich so das Leben eines freien Lohnarbeiters und entdeckt, das ist ein Rauf und Runter. Für die gesamte Klasse, hätte Marx gesagt, das ist ein ewiges Hin und Her von Attraktion und Repulsion. Mal werden neue eingestellt, dann wird rationalisiert und es werden wieder welche rausgeworfen. Das ist ein Wechselbad von Beschäftigung und Nichtbeschäftigung. Das ist auch verbunden, dieses Wechselbad, mit einem Hin und Her von Arm und Reich. Da kann mal der Familienvater darauf setzen, dass er mit seinen 2.500 die dreiköpfige Familie so halbwegs durchbringt. Dann reißt ihn sowas wie der Vulkan rein und er steht mit Stütze da. Der hat die Armut der arbeitenden Klasse angeprangert. Aber nicht, weil er ein Feind dieser Armut war, sondern weil er eine Wirkung dieser Armut auf die patriotische Gesinnung gefürchtet hat. Der Hitler war nämlich der Meinung, dieses Wechselbad zwischen Beschäftigung, Nichtbeschäftigung, Arm, Reich, das macht einen Menschen irre in seinem Glauben an die Güte der nationalen Lebensverhältnisse, die ihnen aufoktroyiert waren, mit Eigentum, Geld und Kapital. Der Hitler hat den Automatismus, der heutzutage immer als selbstverständlich behauptet wird, überhaupt nicht geglaubt, Arbeitslosigkeit führt zu Rechtsradikalismus. Da hätte er sich lachend zurückgelehnt, das hätte nämlich zu ihm geführt. Der Hitler war ganz anders der Meinung, Arbeitslosigkeit führt womöglich zur Abkehr vom nationalen Denken, nicht zur Hinkehr, zur Fanatisierung. Deswegen hat er gemeint, muss man an dieser Benutzung der arbeitenden Klasse Korrekturen vornehmen, damit die nicht auf unpatriotische Gedanken kommen. Zum einen stand er auf dem Standpunkt, das Volk, das ist die Ressource der Nation, die schafft das alles, was den Reichtum der Nation ausmacht und ihre Stärke. Also gehört die benutzt und nicht außer Dienst gestellt. Der wollte nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeitsdienst. Und zum anderen, weil das eine Ressource ist, die man nicht vergammeln lässt, weil man sie ausnutzen möchte. Deswegen garantiert man ihr auch in aller Bescheidenheit ihre Existenz. Arbeitsdienst, dafür aber auch das Futter, dass man lebt. Mehr nicht, das aber sollte sein. Und den Gewerkschaften hat er von diesem Standpunkt aus die Leviten gelesen. Er war nicht einfach ein Größenwahnsinniger, der gegen die Gewerkschaft eingestellt war, sondern stand schlicht auf dem Standpunkt, wenn die Gewerkschaft sich diesen nationalen Auftrag zu eigen macht, den Gegensatz zwischen Unternehmern und Arbeitern, die um den Lohn feilschen, um die Kündigungen, so zu verwalten, dass der soziale Friede gewahrt ist, dass es nicht, in seinen Worten, zu einer politischen Spaltung des Volkes kommt, dann sind Gewerkschaften eine feine Sache. Wenn sie aber den Streit um den Lohn führen, so, dass am Ende die Nation, das Volk in ihr, sich entzweit und gegeneinander kämpft, dann muss man ihr die Flügel stutzen und im Extremfall auch verbieten. Er hat einer Gewerkschaft den Weg vorgezeichnet, die sagt, Hauptsache Arbeit und sozialer Friede. Der hat sich eine Gewerkschaft gewünscht, die nicht sozialen Sprengstoff erzeugt, sondern vor welchem warnt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das war die Abteilung lohnarbeitende Klasse und wie der Faschist korrigierend eingreift. Diese andere Abteilung, die Eigentümer an Produktionsmitteln, Kapitalisten, die hat er auch nicht ganz ungeschoren gelassen. Auch die haben eine Kritik zu hören bekommen. Allerdings keine am Profit. Dass Geldvermehrung, auch die Benutzung der Armut anderer diensteifriger Leute, ein ehrbarer Beruf ist, das hat Hitler gewusst und gewollt. Hitler hat nicht den Profit, sondern er hat die Wirkung einer Profitkalkulation kritisiert. Die Wirkung einer Profitkalkulation, die an manchen Punkten in der Gesellschaft dazu führt, dass die Ressource Volk brachgelegt wird, nicht benutzt wird, entlassen wird. Und er hat nicht nur die Brachlegung der Ressource, sondern an anderen Positionen auch die Verschwendung von Ressourcen kritisiert. Kein Wunder warum. Da hat man aus dem Hauptquartier gehört, mit Staubsaugern und Küchengeräten kann man England nicht besiegen. Das Projekt, das Hitler vorhatte, einen Krieg führen und gewinnen, das bestand darauf, dass staatsnützliche Gebrauchswerte, also kriegstaugliche Waren, hergestellt werden sollten. Und da hat es durchaus manchen Kapitalisten erst einmal getroffen, der Mixer und Kaffeemaschinen gebaut hat. Die waren dafür ja nicht tauglich. Wenn aber so die Kritik geartet ist, dass nicht der Profit, sondern die Wirkung der Profitkalkulation angegriffen wird, dann ist die praktische Durchführung dieser faschistischen Kritik am Kapital denkbar einfach. Hitler hat die Profitkalkulation dadurch kritisiert, dass er sie erfüllt hat. Und zwar in dem Sinne, wenn ich, Staat, will, dass Panzer gebaut werden, Autobahnen gebaut werden, Volksempfänger gebaut werden, dann garantiere ich dem Kapital, dass das tut, dass der Gewinn sichere Sache ist. Damit wird Kapital in diese Sphären gelockt, wo der Staat seine Gebrauchswerte produziert wissen will und bekommt auf der einen Seite einen staatlich garantierten Kredit angeboten und auf der anderen Seite ordentliche Abnahmepreise, sodass der Gewinn sichere Sache ist. Und dann gab es ein paar vielleicht konversionsunfähige Betriebe, die sich auf dieses Angebot nicht einstellen konnten. Die mögen dann auch pleite gegangen sein. Aber das Gros der kapitalistischen Unternehmungen, ist ja mitunter ein Vorwurf, der gegen Hitler zu hören ist, konnte mit dieser Kritik am Kapital sehr gut leben, weil ihre Durchführung in einem Sonderangebot für potente Kapitalisten bestand. Der Slogan, mit dem der Mann sich in dieser Frage in die Geschichtsbücher geschrieben hat, hieß: Ich kenne keine Klassen mehr, sondern nur noch Arbeitsbeauftragte des deutschen Volkes. An diesem Spruch ist die eine Hälfte Lüge, die andere Hälfte Wahrheit. Die Lüge besteht darin, Hitler hätte die Klassen abgeschafft. Nichts hat er abgeschafft. Es gab nach wie vor Eigentum in Händen der Eigentümer und es blieben die Ruhrbarone oder IG Farben und wie sie alle hießen. Und auf der anderen Seite gab es die Eigentumslosen, die, die keine Knete hatten, von der man leben konnte, die sich also bei denen, die Arbeitsplätze feilboten, verdingen mussten. Die Klassen gab es, auch im Faschismus. Der Umgang mit den Klassen, der wurde korrigiert. Der faschistische Staat mochte nicht einfach darauf vertrauen, dass man diesen beiden gegensätzlichen Klassen, da die Wirtschaft, dort die sogenannten Unselbstständigen, unter ein paar gesetzliche Bedingungen setzt, wie Tarifautonomie, Steuerrichtlinien und so fort, sodass man dann am Ende als Staat sich an den Erträgen von dessen Gewurschtel bedienen kann. Sondern der faschistische Staat wollte, dass sein Anliegen die ökonomischen Interessen dieser beiden Figuren
ersetzt und zum Zweck wird. Arbeitsbeauftragte des deutschen Volkes hieß, dein Zweck, Unternehmer, Arbeiter, ist die Herstellung von Schienen, Panzern, das, was der Staat an gebrauchsnützlichem Stoff für sein Kriegsprogramm abruft. Dieses Projekt, das ist quasi die materielle Gangart, die materielle Seite, wie der Faschismus zu Werke gegangen ist. Daran hört man die geringste Kritik, wenn überhaupt eine. Wenn sich Kritik auftut, dann gilt die einem Überbaudenken, das sich über diesen materiellen Gang des Faschismus drüber gelegt hat. Der Faschismus hat es da wie alle Staaten dieser Welt gehalten. Er hat nicht nur dieses Programm gemacht, sondern er hat dieses Programm mit einem Bild, mit einer Interpretation, mit Ideologie versehen, die er seinem Volk
und bei Bedarf auch dem Ausland präsentiert hat. Das Projekt war, das deutsche Volk verwirklicht das Recht der deutschen Nation auf Weltherrschaft durch seine Tüchtigkeit. Das war materiell das Projekt. Übersetzt hat es Hitler in einen Rassismus, der Arier plötzlich kannte, die zum Herrenmenschen berufen sind. Und der ganze kleine Kunstgriff, so über die benutzten Volksmassen zu sprechen, besteht darin, dass man den staatlichen Imperativ an die Leute, den Befehl, schafft für Deutschland, und zwar so, wie ich es vorgebe, dass man diesen Befehl in eine quasi vorgefundene Natureigenschaft dieser Leute übersetzt und sagt, das, was ich Staat von denen will, das behaupte ich als deren Eigenart. Die sind von Natur aus deutsch und mit einer Tüchtigkeit ausgestattet, einer Fähigkeit, die den Erfolg, für den ich sie vorsehe, sicherstellt. Er hat sogar gemeint, dafür gibt es Beweisstücke, dass das so ist mit dem Arier und dem Nationalismus. Er hat sich mit Kommunisten zum Beispiel angelegt. Die Argumente von denen waren nicht übermäßig gut, aber es gab Ideen, die meinten, der Nationalismus, der Patriotismus dieser Leute kommt daher, dass die eben wegen ihres materiellen Vorteils, wegen ihrer wirtschaftlichen Interessen auf den Staat setzen, als Instrument, dass er sie beschützt gegen Übergriffe der Monopole und so fort. Die hatten gemeint, Nationalismus, das ist ein verkehrter Gedanke, der kommt aus einer wirtschaftlich durchgeführten, aber verkehrten Berechnung von Leuten. Dagegen hat der Hitler gesagt, ihr spinnt. Das hat nichts zu tun mit wirtschaftlicher Berechnung, wenn ein Mensch patriotisch ist. Beweis, schaut mal die Arbeitslosen an. Die haben keine materielle Nutzenrechnung. Die haben manchmal nicht mal ein heiles Gebiss im Maul, aber die pfeifen auch das Deutschlandlied. Also, Schluss draus, ist ihnen das Deutschtum, das ich ihnen abverlange, von Natur aus beigelegt. An dem Gedanken kann man rumfummeln und rumkritisieren, aber viel einfacher widerlegt er sich durch die Praxis der Faschisten. Die haben nämlich diese ihre Konstruktion, der Deutsche ist von Natur aus, wozu ich ihn abkommandiere, ein Diener am deutschen Auftrag, gar nicht so geglaubt, dass sie jedem Deutschen, der da rumlief, attestiert haben, okay, du bist ein Deutscher, so hatte ich mir es gedacht. sondern die sind auf den deutschen Volkskörper los und haben, Politologen würden sagen, den empirischen Willen, den sie angetroffen haben, gemessen an ihrem Bild des Ariers. Die haben sich gefragt, da ist eigentlich ein Obdachloser oder einer, der rumsäuft, schon am frühen Morgen, ist das eigentlich der Arier, der zum Deutschtum berufen ist, oder ist es nicht vielmehr ein missratenes Produkt, das man züchtigen muss? Da haben sie sich überhaupt nicht drauf gestellt, dass dem der Wille zum Deutschtum geglaubt wird, sondern die haben ihn verprügelt, eingesperrt, umerzogen, bis er so war, wie sie behauptet haben, dass er sei. Die haben nicht nur den Willen so besichtigt, sondern die haben auch die Fähigkeit so besichtigt. Die Exzesse, die es gegeben hat, die Euthanasie-Geschichten, die beruhen drauf, dass von einem selbst in Umlauf gesetzte Konstrukt die Fähigkeit zum deutschen Auftrag wohnt dieser Bevölkerung als Rassemerkmal inne. Zu behaupten, ohne sich darauf zu verlassen, nachgeguckt, ob einer einen Buckel hat, haben sie auch noch. Und die Leute haben sie dann drangsaliert als zu ihrem Projekt nicht fähige. Sie haben sogar Auslese, wie sie durch Schule, Arbeitsmarkt und so weiter im ganz gewöhnlichen Gang zustande kam, auf diese Weise korrigiert. Da konnte einer einen Volksschulabschluss haben und eine stramme Karriere in der HJ hinlegen. Und wenn er das geschafft und gemacht hat, dann konnte der glatt ein Diplom oder einen Studienabschluss karrieremäßig ersetzen, weil Hitler daran Wille und Fähigkeit zum Einsatz für das Deutsche ablesen konnte. Darauf kam es an. Und andere, die es auf den zackigen Hitlergruß nicht so sehr haben ankommen lassen, die sind sogar ihre Ämter losgeworden, die bloß auf Studienabschluss und Zertifikaten beruhten. So ging das zu. Das Bild der Herrenrasse, die das ist, was Hitler von ihr verlangt, war in Umlauf gesetzt und führte zu einem furchtbaren Widerspruch. Bei Hitler selber, im Denken seiner Partei. Der fragte sich nämlich, wie kann das angehen, dass eine Rasse, die zur Weltherrschaft befugt und befähigt ist, am Boden zerstört daliegt. So führt das eine absurde rassistische Konstrukt über den Arier zum anderen abstrusen Konstrukt des Gegenbildes des Juden. Hitlers Aufklärung über diesen Widerspruch war: Wenn die Herrenrasse, die die Erfolgsgarantie in ihren Genen hat, doch nicht herrscht, sondern Verlierer ist, dann muss es daher kommen, dass dieses Volk zersetzt worden ist in seiner Kraft und Fähigkeit. Natürlich, anknüpfend an die Frage von vorhin, Hinweise hatte Hitler darüber, wer die deutsche Nation zersetzt. Das internationale Finanzkapital, das sich den Vorwurf des Raffers zugezogen hatte. Deutschland musste Reparationen bezahlen. 20% des Staatshaushalts sind für sowas draufgegangen. Die Exporterfolge reichten dafür nie aus. Also musste Deutschland Kredite nehmen, internationale Kredite. Damit wurde es noch mehr erpressbar, und zwar von nationalen Willen außen. Und die Geldverleiher, die nisteten sich in dieses Erpressungsverhältnis von außen gegen Deutschland ein und machten mit dieser Erpressung auch noch ihre Geschäfte. Das war klar, das internationale Finanzkapital. Dann war auch klar, es rumort an der Basis, unter der Armut gibt es kommunistische Infiltration, Bolschewismus ist auch unterwegs. International die Russen, aber auch national die Sozialdemokraten galten damals als das. Bloß, gemessen am Bild, das Hitler sich mit seiner Herrenrasse gemacht hatte, war das doch nicht die Lösung der Frage. Die führte nämlich nur zu einer neuen Frage, nämlich zu der, ja, wie kann denn Deutschland und dieses Volk dem Finanzkapital und dem Bolschewismus erliegen, wo es doch zur Herrschaft berufen ist? Da müsste doch in der offenen Feldschlacht der Stärkere sich gegen den Schwächeren durchsetzen. Warum ist das nicht so? Schluss draus, das muss daher kommen, dass dieser Volkskörper bereits von innen her zersetzt ist, sodass es ihm an der Fähigkeit gebricht. Wie kann das gehen? Ja, nicht so, dass man einen Staat im Staate zu Hause hätte. Das wäre ja wieder die Konfrontation in der offenen Feldschlacht, wo der Stärkere den Schwächeren erlegt. Nein, Hitlers Idee, die aus dieser Abstrusität konsequent folgt, war, da muss es sowas wie ein zersetzendes Element in diesem Volk geben, das sich wie Volk im eigenen Volk aufführt und doch das ganz Fremde ist. Dass eine nicht fest umgrenzte, zerstörerisch wirkende Kraft ist, die aber grenzenlos wirkt, quasi ein Feind, den man als diesen überhaupt nicht wahrnimmt, sondern erst beim zweiten Blick. Das muss ein Volk im Volk sein, wie das eigene und doch das Fremde. Diese absurde Konsequenz ist die Konsequenz aus der Konstruktion seines Arier-Weltbilds und die führt dazu, dass Hitler meint, im Juden, da hat er die passende Besetzung vor sich für diese von ihm konstruierte Rolle. Warum? Ja, dem Pass nach waren die meisten Deutsche, lebten auch in Deutschland. Aber dem Glauben nach hatten die sich zu einer eigenen völkischen Identität zusammengeschlossen. Das war für ihn sowas wie der Beweis. Volk im Volk, quasi unmerklich, weil deutsch, aber doch ganz eigen zu einem völkischen Körper durch den Glauben zusammengeschlossen. Dass das ein zersetzender Fremdkörper war, hat er ihnen auch noch reingerieben, und zwar mit dem Argument, die bekennen sich zu einer völkischen Identität über ihren Glauben, sind aber selber der Staatenbildung gar nicht fähig. Die haben gar keinen eigenen. Die können überhaupt nur überleben, indem sie an Fremden parasitieren. Jetzt war für den Typen alles klar. Er guckt noch in die Hochfinanz und entdeckt Rothschilds und ähnliche Figuren. Jetzt passen in dieser verrückten Sicht des Faschisten die zuvor disparaten Momente scheinbar zusammen. Der Jude, dieser universelle Körper der Zersetzung im eigenen Volkskörper, hat auch noch seine Verbindung zu den am Anfang ausgemachten Kräften, die Deutschland fertig machen. Hochfinanz. Kleiner Widerspruch hat die Konstruktion noch, weil, dass der Jude zugleich die Hochfinanz und den internationalen Bolschewismus verkörpert, ist eine Merkwürdigkeit, weil die Finanzkapitalisten in der Regel zu manchem fähig sind, aber nicht zum Kommunismus. Aber sei es drum. Das macht aber auch nichts, weil an der ganzen Konstruktion eines festzuhalten ist. Im Juden liegt ja auch überhaupt nicht der Grund dafür, warum Hitler auf diese rassistischen Gedankenübergänge kommt. Sondern der Grund für diese Konstruktion liegt in Hitlers Programm. Und der Jude wird herbeizitiert, weil er dieses Konstrukt verkörpern soll. Anders gesagt, der Hitler hat nicht aus der Betrachtung des internationalen Finanzkapitals und seines Wirkens auf den Juden geschlossen. Umgekehrt. Der hat den Rassismus über den Juden beschlossen im Vorfeld und dann Personalforschung betrieben und gesagt, und außerdem, da sieht man es doch, auch im internationalen Finanzkapital sitzen diese Juden. Kleines Gedankenexperiment, dass es so ist. Nehmen wir Hilmar Kopper, Deutsche Bank. Ist er katholisch oder evangelisch? Ja eben, keine Ahnung. Das interessiert einen nicht, wenn man auf die Finanzwelt kommt. Es sei denn, man beschließt im Vorfeld, das sei jetzt der prickelnde Gesichtspunkt, die Konfession des Finanzers zu ermitteln. Ja, dann gucke ich auf Hilmar Kopper und sage, guck, der ist, was ist er? Evangelisch. Weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht. Also, der Grund für diese Schuldzuweisung liegt nicht am Juden, auch nicht an seinen womöglich historisch sich durchhaltenden Spezialitäten. Der Grund liegt in der faschistischen Konstruktion des Programms und seiner Ideologie und meint im Juden die passende Besetzung für diesen Vorwurf quasi anschaulich vor sich zu haben. Das betone ich deswegen an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, weil dieser Punkt wie kein anderer aus dem ganzen Kapitel Faschismus ein Gegenstand verkehrter öffentlicher Fassungslosigkeit geworden ist. Auch verkehrter Kritik. Die Fassungslosigkeit, von der ich rede, meint nicht das ehrliche Entsetzen drüber, dass so mit diesen Leuten und nicht nur mit ihnen umgesprungen wurde. Die Fassungslosigkeit, von der ich rede, die kleidet sich in diese Frage, warum ausgerechnet die Juden? Ich habe die Frage soeben beantwortet. Aber die, von denen ich jetzt rede, die sie stellen und in meiner Antwort nicht zufrieden sind, die meinen eine verkehrte Lesart der Frage. Warum ausgerechnet die Juden? Die fragen sich nicht, welche Rolle schiebt ein Staat diesen Kreaturen dazu? Da muss man die faschistische Rolle, die da konstruiert wird und warum sie konstruiert wird, untersuchen. Diese Leute fragen sich, warum wird diese Rolle ausgerechnet denen zugeschoben? Die fragen sich nicht, wie kommt ein Schwein auf diese Behauptung, Leute, die dem Staat nicht dienen, bringe ich um, sondern die fragen sich, warum bringt er ausgerechnet die um? Als gäbe es in deren Denken, ich will da keinem zu nahe treten, aber logisch ist es die Implikation, als gäbe es in deren Denken für diese gemeine und absurde Rollenzuschreibung eine passende Besetzung, von der man dann meinen könnte, ja, da leuchtet mir dann schon viel mehr ein, das. Und es ist so, ersetzt mal Jude durch Kommunist oder Zigeuner, dann ist mit der Aufregung schon viel weniger los. Es ist ja auch gar nicht so, dass diese Ideologie über die Juden darin ihre Spezialität hätte, dass sie im Unterschied zu anderen staatlichen Denkgebäuden sich durch einen furchtbaren Unwahrheitsgehalt auszeichnen würde. Die Behauptung, dass Ausländer Arbeitsplätze stehlen, die ist auch nicht wahrer als die, dass der Jude das deutsche Volk zersetzt. Schließlich der Vorwurf, die Abstrusität des Faschismus läge darin, unschuldige Opfer und das noch in Millionenziffern angerichtet zu haben. Dass Staaten unschuldige Opfer anrichten, das wissen bürgerliche Köpfe auch aus der Gegenwart zu berichten. Wenn sie zum Beispiel auf den Vietnamkrieg und diese Entlaubungsaktionen verweisen, da sind auch eingestandenermaßen vor dem bürgerlichen Auge Tausende, Hunderttausende von unschuldigen Kindern, Frauen mit umgebracht worden. Aber man weiß warum. Da wurde ein Vietnamkrieg geführt. Planmäßig, industriell, ja, so ist mit den Juden umgesprungen worden. Planmäßig wurden die umgebracht. Aber ist das wirklich für sich genommen das herausragende Attribut, das zur Quelle des Entsetzens wird? Erinnert euch mal, wie akribisch der Irakkrieg inszeniert worden ist. Wie planmäßig dieser General Schwarzkopf 200.000 Leute einfach so um die Ecke gebracht hat. Der einzige wirklich heraushebende Unterschied an der Ermordung der Juden ist der, dass dieser Tat ein nach heutigen Maßstäben einsehbarer staatlicher Materialismus als Grund fehlt. Das ist alles. Ja, die sind wegen dieser Ideologie des faschistischen Staates über die Zersetzung seines erfolgsgewissen Volkes deswegen zu Opfern gemacht worden. Aber das ist eben so. Dieses Denken des Faschismus hat es zu dieser Tat gebracht, aber nicht, weil es unappetitlicher, unwahrer als heutige Denkgepflogenheiten in zivilisierten Staaten wäre. Aber dieser eine Unterschied bleibt in der Tat, und der ist übrigens dafür verantwortlich, dass je länger die Kiste gedauert hat, umso mehr eingereiht worden ist von der faschistischen Vergangenheit in die Kiste, kann man doch verstehen. Der Judenmord ist der einzige Punkt, der nicht in diese Kiste einsortiert ist und auch nicht wird. Auschwitz-Lüge. Ist verboten. Grund ist der, einen einsehbaren staatlichen Materialismus 5 Millionen Leute einfach um die Ecke zu bringen, kennen wir nicht. Es war halt ein ideologischer. Kennten wir ihn aber, diesen materialistischen Grund, dann wüssten wir auch, dass das mit dem Verstehen nicht mehr so schwer ist.
Deswegen hat es ja auch eine recht widerliche Verlängerung, diese Kritik. Die wird ja dann auch teilweise so dahingehend ausgesprochen, dass gesagt wird, was sind eigentlich für Ressourcen verschwendet worden, die man benutzt hat an Wachmannschaften, an Material und so weiter und so fort, um diese Leute zu vergasen, wo es doch, und das ist auch der Nachweis, auch unter den Juden sehr viele Patrioten gegeben hätte, die man ohne weiteres an die Ostfront hätte stellen können und die auch in die richtige Richtung geschossen hätten.
Stimmt. Ja, es gehört genau dahin, ja. Gut, ich ziehe mal einen Schlussstrich. Es sollte ja nur ein Aufriss sein. Ja, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage überhaupt richtig verstanden habe. Du sagst, den Einstieg in das Ganze, Hitler und die bürgerlichen Parteien streiten darüber, wie Deutschland seinen Weg aus der Niederlage findet, zurück zur Macht. Das kriegst du nicht zusammen. Womit?
Mit diesem staatsmoralischen Standpunkt, das ist wie gesagt alles gewesen, beziehungsweise die Bündnis, die immer schon eben als in dieser Verwandlung, als der Hinderer eines wieder zu erschaffenden Deutschlands, was man sich am Vorgang hat, geht nicht anders zusammen, mit dieser verweigerten Gegner verlieben können, aber der Auseinandersetzung der Art und Weise, wie sie gleichzeitig, was wir bestritten wurden.
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber ich glaube, ein Haken liegt im Ausgangspunkt von deiner Frage. Ist denn die politische Debatte in Weimar, mal theoretisch betrachtet, ist die denn sachlich? Oder ist nicht die ganze Debatte insofern nationalistisch, als sagen wir mal, die blöden Profitraten und Zinsraten, um das Ökonomische mal zu nehmen, und die Arbeitslosenzahlen von vornherein sowieso nur diskutiert werden als, wie weit bringt es die Nation Deutschland damit? Es ist nicht dasselbe wie eine ökonomische Debatte über die Sache. Es ist ein Messen. Es ist das Nehmen von ökonomischen Tatbeständen an einem politischen Maß, an einem Erfolgswillen des Subjekts deutsche Nation. Da machen Sie alle noch gemeinsam mit. Die andere Seite, die Politseite. Wir sind Kriegsverlierer. Wir werden geschuriegelt mit Reparationen. Das ist doch nicht wissenschaftliche Erklärung von, was sind denn so, man stellt sich drüber als Wissenschaftler. Was sind denn so die politischen Zielsetzungen dieser imperialistischen Staatsgeschöpfe? Wie sind denn die Kräfteverhältnisse? Es ist doch auch da, die ganze Debatte hatte schon zur Grundlage, und da gehen übrigens die demokratischen Politiker und Hitler im Geist noch gar nicht auseinander. Die ganze Debatte betrachtet politische Ziele von Staaten, Nachbarn Deutschlands, auch der entfernte da über dem Teich Deutschlands, von vornherein nur unter dem Interesse, unter dem Maßstab. Wie kommt denn dabei der Erfolgswille, oder sagen wir es mal gleich in der total zutreffenden Kategorie, in der politische Nationalisten denken, wie kommt denn da das Recht der deutschen Nation weg? Was steht denn da gegen das Recht? Dann ist eine Reparationsforderung nicht eine Reparationsforderung, sondern immer ein Unrecht, obwohl es mit dem Vertrag unterschrieben worden ist. Und fürs Volk heißt das Ding, nicht erst bei Hitler, a Schande, die Schande von Versailles. Merkst du, du machst eine Konfrontation auf, ich habe den Eindruck, darauf beruht dein Rätsel, als sei, sagen wir mal, das Einsteigen in die Debatte in Weimar, wie der Hitler reinkommt politisch dort, als sei das noch quasi so etwas wie wissenschaftliche, politökonomische Debatte oder Weltordnungsanalyse. Das ist nicht der Fall. Es ist von vornherein so eine Debatte, in der alles, was los ist in der Wirtschaft, in der politischen Ordnung in Deutschland, im Weltmarkt, im Staatenverhältnis, sowieso nur debattiert wird vom Standpunkt eines als recht gefassten nationalen Erfolgswillens. Und da macht er eine Alternative auf. Jetzt muss ich Folgendes sagen. Wenn man so denkt, das habe ich vorhin schon mal probiert methodisch klar zu machen, dann gibt es in Deutschland auf jeden Fall alles doppelt. Dann gibt es die Wirtschaft als Lage und als, wofür sie eigentlich stehen müsste. Da gibt es das Volk als Lage, da ist es da ziemlich verloddert. So verloddert, dass man sich fragt, wie will denn der Hitler mit denen eine Bewegung machen? Er verachtet doch das deutsche Volk als Zustand betrachtet, durch und durch korrumpiert, durch und durch durchsetzt von populistischen Politikern, bestochen, Arbeiter, Aristokraten, nein, das war die andere Fraktion. Versaut. So gesehen für nichts gut. Man muss es doppelt betrachten. Nein, es ist der Zustand, ist die Abweichung von einem Eigentlichen. Der Mann hat übrigens eine ganz ausgefeilte Theorie, wo das Eigentliche sitzt. Wo das zurzeit nicht Sehbare, obwohl sich, das muss er dann auch machen, immer wieder in hellen Momenten äußernde, aber im Prinzip in der Wirkung zumindest nicht sehbare des eigentlichen Sendungsbewusstseins dieses Volkes sitzt, das er haben will. Ja, das merkt so geht der Übergang auf Rasse. Also, ich glaube, du konstruierst den Widerspruch, weil du die Debatten über, warum muss ich überhaupt rein in die Politik, warum muss da was neu gemacht werden, wie er sachliche Debatte nimmt und dem seine Auflösung erst als, das ist nationalistische Logik, identifizierst. Das ist nicht der Fall, der Übergang geht anders. Der hat eine originelle Auflösung der nationalistischen Logik zu bieten. Und mit der gewinnt er gegen die dort in Deutschland, in Weimar bislang handelsüblichen Auflösungen. Und da muss man übrigens sehr genau unterscheiden. Wenn du da nachliest, was sich andere bürgerliche Politiker alles zusammengereimt haben über das deutsche Volk, ist selbst beim Tonfall Schwierigkeiten, ihn auseinanderzuhalten. Und doch, da liegt die Originalität. Hilft dir das? Also, dass dein Widerspruch vielleicht am Ausgangspunkt krankt. Das tatsächlich die Ableitung von dem Mann ist. Der einsteigt in Lage und die beklagt er wie alle. Das ist übrigens das Billige an dem seinen politischen Einstieg. Das ist der Unterschied zu Kommunisten. Kommunisten beklagen keine Lage. Die sind immer unpopulär, weil sie sagen, seht ihr, kein Wunder, dass die Lage so ist, wenn er das System hat. Da werden sie gleich weggeschickt. Ihr habt ja keine Alternative für die Lage. Lage schlecht. Alle einig. Aber jetzt die Differenz. Ich weiß den besseren Tipp, wie das Recht, das in so eine schlechte Lage gekommen ist, geht. Da macht er seine Differenz auf.
Es ist aber insofern keine Differenz von dem hier noch halbwegs verständlichen nationalistischen Zugehen und da purer Rassenwahn. Weil wenn man sich das jetzt mal zu Ende denkt, deutsches Recht auf Erfolg in einer Lage, wo die deutsche Nation wenig bis gar keine Mittel der Durchsetzung hat, der muss er doch, oder denn ist es doch von der Logik her klar, dass er ein natürliches Konstrukt, also womit dieses Recht quasi in Natur in eine natürliche Eigenschaft verwandelt wird, herbeizitiert. Woher soll das Recht kommen? Aus der Natur. Das ist erstens wasserdicht und zweitens ist es dann auch der Endpunkt dieser Logik.
Naja, pass auf, es sind zwei Sachen. Der Mann war Politiker und deswegen, darauf hat jetzt die Ausführung vom Rolf Eden beruht, der macht zwei Schlüsse. Der eine Schluss heißt, im Ernstfall hilft die Gewalt. Wenn die Rechnungen nicht aufgehen, im Ernstfall hilft die Gewalt. Das ist sozusagen die materialistische Seite. Es ist, dann zählt die Souveränität der Nation als Dismittel. Das andere ist, dafür soll das Volk einstehen. Also spannt das ein mittels der Gewalt und dafür hat er auch noch eine Theorie. Sonst wäre er bloß Theoretiker des Deutschtums geworden. Aber der war Politiker. Arier Theoretiker, da war er nicht unbedingt der Erste, gell? Aber zu sagen, wenn man so einen parlamentarischen Sauhaufen macht, dann kommt es doch nie zu einem einheitlichen Nationalwillen. Dann ist das der politische Wille doch immer durchseucht mit Kalkulationen. Das ist ein politischer Schluss.
Wenn die Sache immer noch nicht erschöpfend beantwortet ist, Nachfragen können immer wieder gestellt werden. Ich will mal, wenn jetzt nicht unmittelbar eine Replik kommt, meinen Summenstrich kurz einlösen, den ich angekündigt hatte. Ein Summenstrich, der mit der Schwarz-Weiß-Malerei Schluss macht. Hier Demokratie gut, da Faschismus böse. Der aber auch nicht den anderen Unsinn begeht, die Demokratie damit zu bezichtigen, sie sei nicht sie, sondern das Böse, nämlich Faschismus. An drei elementaren Punkten kann man auch kurz sagen, was Faschismus und Demokratie miteinander zu tun haben und was sie nicht miteinander zu tun haben, wo sie unterschiedliche Wege gehen. Punkt 1 betrifft den Kapitalismus. Beide Staatensorten, Demokratien wie auch der faschistische Staat, die definieren per Gesetz das private Eigentum, das Geld, das jeder verdienen muss, von dem er dann abhängt in all seinen Tätigkeiten, zur Lebensgrundlage in ihrer Nation. Damit stiften auch beide den Gegensatz von Klassen, den man kennt. Die, die Eigentum haben, die Wirtschaft heißen die, sorgen für die Vermehrung ihres Eigentums und bedienen sich dieses anderen großen Berufsstands, der diesen merkwürdigen Titel die Unselbstständigen trägt. Das machen beide, Demokratie wie Faschismus, erzwingen das Zusammenwirken gegensätzlicher Klassen, Lohnarbeiter hier, Unternehmer dort, um sich an den Erträgen dieses Zusammenwirkens zu bedienen. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Dies tun sie aber unterschiedlich. Wie sie das machen, das macht ihren Unterschied aus. Die Demokratie tritt auf und setzt den anerkannten ökonomischen Interessen des Lohnempfängers dort, des Kapitals da, Bedingungen, Rahmenbedingungen, sagen die selber dazu. Die bestehen in Gesetzen über die Steuer, über die Arbeitszeitregelung. darüber, wie die Gewerkschaft auftreten darf und wie nicht und so fort. Jedenfalls, das ist das Prinzip. Bedingungen zu setzen, unter denen sich die so sich überlassenen privaten Interessen von Löhnern dort, Kapitalisten da, betätigen, sodass der Staat am Ende dieses Zusammenwirkens absahnen kann, beteiligt ist am Erfolg dieses Ergebnisses Dritter. Das kam dem faschistischen Staat viel zu unsicher vor, die sich zu überlassen, staatlich eingehegt zwar durch Gesetze, aber dann doch sich zu überlassen. Da hat er auf die Arbeitslosigkeit geschimpft, darauf, dass falsches Zeug produziert wird, was für den Krieg gar nicht gebraucht wird. Er setzt deswegen nicht Bedingungen für die sich selbst überlassenen freien ökonomischen Interessen, sondern er ersetzt deren Interessen durch den staatlichen Zweck. Du, Arbeitsbeauftragter des deutschen Volkes, hier wie dort, hast staatliche Vorgaben zu erfüllen. Damit ist zweitens schon fast gesagt, wo der Unterschied ist in Bezug auf die Art und Weise, wie der Staat organisiert ist und wie er sich ins Verhältnis zu seinen Leuten setzt per Rechten. Die Gemeinsamkeit bei Demokratie und Faschismus ist auch hier schnell gesagt. Beides sind Staaten, die treten auf als Gewaltmonopol. Mal in Klammern gesprochen, was die nicht sind, was Vernünftiges wäre, die Interessen von Leuten in eine vernünftige Gemeinschaft zu bringen und dort gemeinschaftlich zu organisieren. Nach Maßgabe der Vorstellungen und Vorhaben, die sich diese Leute setzen. Das ist die Sache von Demokraten wie Faschisten nicht. Die treten an und etablieren als erstes in der Gesellschaft ein Gewaltmonopol. Damit meinen sie, es muss eine Knute geben, die sich alles andere untergeordnet hat, Monopol eben, wo alle anderen Interessen entmachtet sind und wo dann nur nach Maßgabe dessen, was der Staat an Regeln und Gesetzen erlässt, den Interessen gesagt wird, was sie gelten und was nicht, wie weit sie gelten und wie weit nicht. Ein Gewaltmonopol etablieren beide, das aber wieder unterschiedlich organisiert, dargeboten soeben an dem Verhältnis zu den Klassen. Eine Demokratie anerkennt die privaten Interessen. Die sagt glatt, du darfst eine freie Meinung haben. Du darfst auch eine Gewerkschaft machen. Von Lohnarbeit kann man in diesem Saftladen eh nicht leben. Da muss man über kurz oder lang auch mal kämpfen. Das darfst du. Mach deine Gewerkschaft. Die Regeln und Gesetze anerkennen diese Privaten und brechen sie an dem Wofür. Ja, wenn die freie Meinung natürlich mit dem freien Meinen es nicht so ernst meint, sondern am Ende meint, sie hätte gegen den, der die Meinungsfreiheit garantiert, ernstliche Einwände, dann hat man halt die Schnauze zu halten. Ich habe heute noch Schwielen am rechten Ohr von dem Satz, geh doch nach drüben. Das war immer die Logik, weil hier Kritik erlaubt ist, hat man sie zu unterlassen. Faschisten sind da, wenn man will, gleich ehrlicher. Die sagen, Heil Hitler heißt der Gruß und fertig ist die Laube. Die verlängern den staatlichen Willen per Gesetz so in den Willen der Leute, dass der ihr Zweck ist. Die tilgen das distanzierte Verhältnis, das der Mensch noch darin hat, dass er dem Staat bloß als Bedingung begegnet. Das hat mit gemütlich, ungemütlich nichts zu tun. Es ist anders. Und so auch beim Dritten. Imperialismus, dass ein Staat seine Gewalt nach außen wendet, um der Geschäftswelt, die er beherbergt, deren Wachstum er pflegt, nach außen zu fördern. Auch das tun beide. Demokratie wie Faschismus kennen Imperialismus als ihr Handwerkszeug, wenn sie Außenpolitik machen. Und sie wissen, dass sie sich in diesem Zirkel bewegen, aus geschäftlichen Erfolgen staatliche Machtmittel zu machen und die Machtmittel für neue Geschäftserfolge einzusetzen. Sodass ein Staat umso dicker und fetter wird, je stärker seine Wirtschaft ist, und dass die Fähigkeit zur Stärkung der Wirtschaft umso üppiger ausfällt, je stärker bereits ein Staat ist. Das muss nicht mal ich denen nachsagen. Kinkel, sein Außenpolitiker, sagt, nach außen gilt es nun, etwas zu vollbringen, woran wir zweimal zuvor gescheitert sind. Im Einklang mit unseren Nachbarn zu einer Rolle zu finden, die unseren Wünschen und unserem Potenzial entspricht. Dann beachte die Dialektik von schon zweimal gescheitert sind. Dieser Mann redet in dem Bewusstsein, dass Kaiser Wilhelm und Adolf Hitler am selben Projekt gearbeitet haben wie Kinkel. Stärkung der deutschen Macht nach außen. Herrschaft über andere erringen. Da sieht er selber nicht den Unterschied zwischen seinem Tun und dem Tun von Hitler und dem Regime davor. Der sieht den Unterschied im Erfolg. Die beiden anderen sind gescheitert. Ja, die haben natürlich die Kriege verloren. Er will es zum Erfolg führen. Imperialismus ist sogar in deren Denkungsart offenbar ein gemeinsames Tun dieser beiden Systeme. Faschismus, Demokratie. Dennoch, wenn er schon den Unterschied nicht weiß, sage ich ihm, das tun sie unterschiedlich. Deutschland hat den wirtschaftlichen Erfolg des Geldverdienens, des Kredite in die Welt setzens, andere abhängig machen davon, zu einer Waffe ausgebaut, natürlich mit militärischer Rückendeckung der NATO, und hat auf diese quasi wirtschaftsfriedliche Weise, immer abgeschirmt durch eine militärische Drohung im Rücken, seinen Einfluss auf andere Länder etabliert und ist in den Rang einer Supermacht aufgestiegen. Jedenfalls einer dominierenden Macht, die sich mit der wirklichen Supermacht misst. Die hat überall auf der Welt mit den Instrumenten der Ökonomie und der diplomatischen Bedrohung so viele Interessen etabliert, dass diese Nation viel zu verteidigen hat. Die muss nicht hinrennen zum Balkan oder nach Baltimore. Da ist sie schon. Bloß wenn dort einer meckert, dann schreitet sie ein. Da verteidigt sie ihre Interessen. Das war beim Faschismus anders. Der Faschismus hat aus der Position der Schwäche heraus diese Verlängerung der staatlichen Macht nach außen überhaupt erst etablieren müssen. Und das ist der ganze Grund dafür, warum vom Standpunkt des Drüberstehens, wenn man schaut, was macht so ein Staat, nur der zweite Fall als Aggression erscheint. Ja, der rennt mit seinem Militär über die Grenze und unterwirft die slawischen Völker, fertig. Der geht wohin, wo er kein Recht hat, hinzugehen. Wohingegen die jetzige Nation sich sogar tatsachenkonform darauf berufen kann, dass ihre Interessen geschädigt werden, wenn im Ausland nicht auf Deutschland gehört wird. In Somalia oder auf dem Balkan oder wo auch immer. Also, Kapitalismus und Imperialismus, das ist die Identität der wirtschaftlichen und politischen Strategien und materiellen Verhältnisse, die diese beiden Sorten Gewalt, Demokratie und Faschismus, kommandieren. Der Unterschied liegt nur in der Methode. Und auf diese Methode, dass Demokratien das nicht mit dem Führerprinzip, sondern mit dem demokratischen Parteienpluralismus machen. Also auf den Unterschied im Wie Kapitalismus und Imperialismus machen, haben die sich so viel eingebildet, dass sie glatt behaupten, das würde rechtfertigen, dass es zwischen den beiden Systemen einen schreienden Gegensatz gibt. Den von Demokratie gut und Faschismus böse. Dabei ist nicht mal das wahr, dass diese Methode mit Wahlen und bitteschön, gehen Sie doch mal zur Urne und so, dass das der letztgültige Unterschied zwischen diesen Systemen ist. Die Demokratie selber schreibt sich in ihrer Aktenmappe rein, dass wenn die Methode nichts mehr taucht, umgeschaltet wird, Notstandsgesetze heißt es, wenn dann nicht mal diese Methode gilt, wie lebt man denn dann in dieser Demokratie? Das soll sich jeder selbst überlegen, was eigentlich die Vorzüge der Lebensqualität hier sind, was eigentlich an Ärgstem einem erspart wird. Jedenfalls eines bleibt einem auch in der Demokratie nicht erspart. Maßstäbe des Faschismus, mit denen Kritik geübt wird, sind überhaupt kein Privileg des Faschismus. Nicht mal der Rassismus, der quasi den Angriffspunkt für alles faschistisches Gedankengut gebildet hat im Nachkriegsdeutschland. Nicht mal Rassismus ist ein Privileg des Faschismus. Das ist hierzulande im Sozialkundeunterricht Bestandteil der Schulbücher zu lernen, dass Demokratie der Menschennatur entspricht. Es gibt auch den Rassismus in der mehr gegen fremde Elemente gewandten Form, dass ein Stoiber zum Beispiel entdeckt haben will, dass die Deutschen durchmischt und durchrasst sind. Der unverkrampfte Herzog hat ermittelt, dass wir wieder eine Schicksalsgemeinschaft sind, die nicht bloß auf Beethoven zurückgreifen kann, sondern auch auf den Teint, gemeinsame Farbe, mindestens in der Stimmungslage, manchmal auch im Gesicht. Also all das Zeug gibt's und selbst die Gewaltenteilung ist da als ein Instrument des Staates gewusst, bei dem Staaten Repräsentanten manchmal Gründe wissen, warum das eine umständliche Prozedur ist, die man eigentlich gar nicht immer schätzt. Und wenn es auf solchen abseitigen Feldern wie diesem Kruzifixurteil passiert, da gibt es diese Leute in der roten Robe, die beschließen irgendwas über diese Kruzifixe und dann tritt Stoiber an und sagt, wir respektieren das Urteil, aber wir akzeptieren es nicht. Das ist doch kein Mann, der sagt, an der Gewaltenteilung, da die Parlamentarier, da die Juristen, da hängt Wohl und Wehe, Gut und Böse. Der sagt doch glatt, wenn Sie beim nächsten Mal nicht anders entscheiden, fährt er Ihnen übers Maul. Gut, ich mache mal hier eine Zäsur, bin noch gar nicht fertig, aber schau erst mal, zu welchen Punkten es Diskussionsbedarf gibt. Das, was ich noch zu erzählen hätte, wenn das gewünscht wird, bezieht sich auf die Vergangenheitsbewältigung, nicht so sehr in der ideologischen Abteilung, sondern wozu Deutschland den Begriff Antifaschismus gebraucht hat und so gut gebrauchen konnte. Das hebe ich mir erstmal auf. Vielleicht gibt es jetzt für den bisher Gesagten Diskussionsbedarf.
Ich finde, was du zuletzt gesagt hast, das ist widersprüchlich. Was du gesagt hast, der Faschismus und die Demokratie unterscheiden von einigen Gründen. Du hast es auch ausgeführt. Dann hast du aber gesagt, bei der Methodensache sind wir in der Demokratie auch gar nicht gängig. In ihrem Köcherchen haben die auch alle. Zwar, Notstandsgesetze gibt es, wenn es in die Spaßte noch dann macht, mit der Gewaltenteilung, weil es geht ein bisschen anders um und so weiter. Aber vorher hast du gesagt, es stimmt nicht, dass die Demokratie immer aus dem Umkehrmechanismus sei. Ich habe dir doch fast so angehört. Weißt du, also, ist es wirklich nur die Frage, ist die Demokratie Faschismus oder Notstandsgesetze gelten? Würde ich sagen, nein. Und der deutsche Faschismus hat sich zumindest in dem, dass er in dem ökonomischen Staat hat sich Programm auch einfach deutlich unterschieden, in dem, dass er seinen Kapitalisten direkte Aufträge erteilt hat, was sie produzieren sollen, auch in dem, jetzt schon so ziemlich in dem, was es so unerträglich gefunden hat, dass es eine Arbeitslosigkeit von 6 Millionen gegeben hat und die das, ja, das finden Sie heute auch, aber da tatsächlich ein Arbeitsdienst eingerichtet hat. Das ist, finde ich, schon auch ein Unterschied. Du hast ja über diesen Überfall gesagt. Am Anfang hast du dir alle gesagt.
Und jetzt leuchtet dir nicht mehr ein, ob da nicht doch jetzt ein prinzipieller Unterschied geleugnet ist, oder?
Ja.
Ja, gut, wenn er so rübergekommen ist, sage ich nochmal den Punkt, wo ich meine, da liegt nicht bloß Gemeinsamkeit und Unterschied, habe ich ja gesagt, sondern es gibt auch einen Grund dafür, warum die Gewalten, die bei sich zu Hause Kapitalismus beherbergen, diese demokratische Verlaufsform der Herrschaft wollen. Wogegen ich mich zunächst mal gewendet habe, ist, dass das quasi ein Absolutum ist, das wir mit einer sakrosankten Verfassung nicht zur Disposition derer stünde, die Herrschaft ausüben. Das nicht. Aber sie haben einen Grund, warum sie die Demokratie als die passende Verlaufsform wählen. Und der Grund, meine ich, ist der, dass die Art und Weise, wie die Gewalt den Interessen in der Gesellschaft begegnet, die für den Kapitalismus passende ist, und zwar passend darin, dass der Staat die ökonomischen Interessenten, die es da als Lohnarbeiter und Eigentümer gibt, mit seinen Gesetzen beschränkt, aber nur nach Maßgabe dessen, wie er deren Zusammenwirken als wirtschaftliche Klassen erzwingt und das Wachstum fördert, auf das es ihm ankommt. Wenn ein Staat so grundsätzlich anders entscheidet wie ein Hitler, dann gibt es dafür auch einen Grund, aber der liegt beim Hitler in einer Sonderlage dieser Nation. Auch der ist nicht ein Mann gewesen, der das Erfolgs- und Lebensmittel der internationalen Staatenkonkurrenz ausgeschlagen hätte, in dem Sinne, dass er der Auffassung gewesen wäre, Kapitalismus, das ist eine Schweinerei, so verfährt man nicht mit den Menschen. Sondern er hat gemeint, dieses von ihm akzeptierte Lebensmittel der Nation versagt notwendig seinen Dienst in dieser Lage, wo die Nation durch den Krieg und äußere Mächte in eine ausweglose Position buxiert worden ist, aus der sie nur durch den gewaltmäßigen Befreiungsschlag Krieg wieder rauskommt. Und für den muss man mit den Interessen in der Gesellschaft anders umspringen. Die werden per Gesetz festgelegt auf den Dienst, den der Staat von seinen Leuten will. Kriegsdienst, auch schon in der Form des Wirtschaftlichen. Nochmal anders, auch an dich nochmal geredet. Meine Absetzung zum Rest, das Verlogene der Demokraten über sich ist, die demokratische Methode sei der Grund, warum sie Demokraten sind. Das sei das Menschenwürdige, das dem Menschen entsprechende, das Menschenfreundlichere. Ich wollte sagen, diese Methode hat einen Grund. Die sind nicht Demokraten, weil sie Demokraten sind, das wäre ja ohnehin eine Tautologie, sondern weil in dem Staat, in der Gewalt und dem Verhältnis, dass die zu ihren materiellen Grundlagen eingeht, ein Grund dafür existiert, warum sie so verfahren. Vielleicht kann ich da einen Punkt über den Antifaschismus anschließen. Wohin das Ganze geführt hat, ist ja bekannt. Der Hitler hat das Projekt nicht wahrmachen können, sondern der hat den Krieg verloren. Damit ist schon eines über die Übung, die man bei uns Vergangenheitsbewältigung nennt, klargelegt. Vergangenheitsbewältigung, Antifaschismus, das war nicht etwa ein Innehalten beim Arbeitsdienst, sich mal zu überlegen, was machen wir eigentlich, wollen wir das? Das war ganz schlicht das Ergebnis einer Kriegsniederlage, dass man überhaupt zu einer kritischen Befassung mit seiner eigenen staatlichen Verfasstheit gezwungen wurde, und zwar durch äußeren Druck. Die Kriegsgewinner haben das von Deutschland verlangt. Die hatten auf der einen Seite ein Angebot zu machen, das hieß, Deutschland wird nicht zu einer Wüste, sondern darf sich als Vorposten der NATO in die westliche Staatengemeinschaft eingemeinden. Aber das Angebot war ja auch mit einem bekannten Gebot verknüpft, nämlich diese Nation muss von jedem Hegemonieanspruch abschwören und dafür stand Hitler mit seinem Weltmachtanspruch. Und also war dieses Verlangen, schwört von euren Weltmachtambitionen ab, in die Form gegossen, macht eine Demokratie, erteilt dem Faschismus eine nachhaltige Absage. Antifaschismus, das ist ja auch für sich genommen überhaupt kein Staatsprogramm. Was weiß man, wenn man sagt, dieser Staat ist antifaschistisch verfasst? Was weiß man jetzt über das Programm, das er macht? Wie viele Kilometer Autobahn baut er? Wie viele Kernkraftwerke macht er? Wie groß ist die Bundeswehrstärke? Wie hoch ist der Mehrwertsteuersatz? Antifaschismus, das ist überhaupt nicht die Festlegung auf ein tatsächliches materielles Staatsprogramm. Das taugt der Natur der Sache nach überhaupt bloß als ideologischer Begriff. Mit dem Anti, das nicht zu sein, steht eben nicht fest, was man dann positiv ist. Bis auf das eine eben. Es muss von der demokratischen Form der Herrschaft her demokratisch zugehen. Mit Parteienpluralismus statt Führerprinzip. Das haben die Deutschen gemacht. Den Gefallen haben sie den Amerikanern getan. Sie haben sich ab 1949 antifaschistisch, also demokratisch, getauft. Und damit war der erste Pluspunkt dieses antifaschistischen Etiketts fertig. Alles das, was dieses demokratische Deutschland jetzt tat und was sich überhaupt nicht herleiten lässt aus Antifaschismus, ihre Kernkraftwerke wie ihre Berufsverbote, das war alles geadelt mit dem einen Begriff. Faschismus ist es nicht. Es ist Demokratie, also gut. Wir haben sogar umgekehrt. Aus dieser Zweiteilung im Weltbild, Demokratie gut, Faschismus böse, den Auftrag abgeleitet. Dass man dann natürlich allem, was gegen die Demokratie gerichtet ist, den Garaus machen muss, weil was gegen die Demokratie gerichtet ist, kann ja nur für das Böse, das Gegenstück, das Faschistische sein. Antifaschismus, das ist in Deutschland 30 Jahre lang Vermöbeln von linker Kritik gewesen. Kritik an der Demokratie, die nach dieser Denkungsart, Demokratie ist gut, die Antithese, das faschistische Böse dann, in jeder linken Kritik faschistische Gesinnung ausgemacht hat. Und da es von Haus aus gar keine war, hat man dafür den Kunstbegriff in die Welt gesetzt. Faschistoid, habe ich auch oft gehört. Du redest über irgendwas, der andere hört nur, das ist gegen die Demokratie. Jetzt sagt er nicht, worin du Unrecht hast, sondern er sagt, dann bist du ein Faschist, weiß aber, du trägst eine rote Fahne. Er lässt aber nicht von dem Vorwurf und macht Identität und Differenz in ein Wort und sagt, dann bist du eben faschistoid. Das ist die Verungenauerung des Begriffs, um ihn auch dort aufrechtzuerhalten, wo man eigentlich spürt, dass er deplatziert ist, wo aber die eigene Denkungsart verlangt. So hat man die Kritik abzuservieren. Und das war nicht bloß eine ideologische Auseinandersetzung. Mit solchen Argumenten haben sie die KPD verboten. So sind sie gegen linke Kritiker in den nächsten Jahrzehnten losgegangen. Antifaschismus, das war nicht bloß Demokratie also gut, sondern auf sie mit Gebrüll. Wer meckert, ist faschistoid, also kriegt er eins aufs Maul. Alles das mit der Logik der Faschisten. Zum Beispiel zum KPD-Verbot. Bis zum Erbrechen hat man gegen diese Leute das Argument aufgewärmt, das führt wieder zu Weimarer Verhältnissen. So reden sie ja bis heute über ihre 5%-Klausel. Sollte meinen, ja, wenn es starke, linksgefärbte Splittergruppen gibt, die sich auch noch in den parlamentarischen Konkurrenzkampf einklinken, dabei womöglich Erfolge haben, dann wird das Land unregierbar. Da muss man welche fernhalten mit der 5%-Hürde. Man darf sie aber auch nicht groß werden lassen, weil Konkurrenz unter den Parteien, die an die Führung wollen, schwächt den Staat. Und da hat man ja in Weimar gesehen, dass das die Nation schädigt. Also wie heißt die Logik? Die Logik heißt, bevor die Schwäche des Staats den starken Ruf des Faschisten nach dem starken Staat in Aufwind bringt, machen wir den starken Staat lieber selber. Das ist die Logik. Wir graben dem Faschismus das Wasser ab, wenn wir sein Ziel selber machen. Starke, wehrhafte Demokratie. Die Logik gilt bis heute. Bei uns werden nicht bloß Ausländer abgeschoben, sondern bei uns wehrt man den Anfängen, wenn man die Asylanten heimschickt. Es klingt abstrus, hat in deren Denken eine Verbindung. Die sagen, ja, wenn es so viele Ausländer gibt, dann gibt es auch viele rechte Volksgenossen, die an den Ausländern rummeckern. Das entzweit das Volk, das gibt Stunk, das gefährdet den sozialen Frieden. Das zerrüttet die Nation, gibt Rechtskräften Auftrieb und am Ende sind sie wie damals bei Hitler an der Macht. Also, wir schieben die Ausländer ab und graben dem Faschismus das Wasser ab, indem wir sein Ziel selber realisieren. Ausländer raus. Also das ist die erste Lesart des deutschen Antifaschismus. Nach ihnen hieß es, 30 Jahre lang vermöbeln wir jeden Kritiker der Demokratie. Das Ding hat auch nach außen seine Funktion gehabt. Nach außen hin antifaschistisch zu agieren, das gibt wieder nicht irgendeinen Inhalt der Politik ab. Was folgt denn daraus? Nicht wie Hitler zu agieren, folgt daraus die Hallstein-Doktrin, nicht Anerkennung aller, die mit der DDR schmusen, oder folgt daraus Wandel durch Annäherung. Nichts von alledem folgt aus Antifaschismus. Es ist eine staatliche Interpretation, mit der er seine Außenpolitik versehen hat, und die hieß, antifaschistische Außenpolitik bedeutet, Deutschland will sich nie wieder einen Sonderweg zu Schulden kommen lassen wie Hitler Und mit Sonderweg meinten die, das war der deutsche Alleingang, der auf territoriale Eroberung und Unterjochung aus war, Klammer auf, und nur unter uns daneben ging. Nie wieder einen deutschen Sonderweg. Das war die passende Ideologie, das Etikett für einen Bündnisimperialismus der Deutschen, mit dem sie darauf bestanden haben. Imperialismus, also andere Mächte drangsalieren, darf man nicht mehr so nennen, wenn die Tat gemeinschaftlich begangen wird, im Bündnis nämlich. Und das Blödeste ist, es gibt sogar Mächte, die ihnen das honoriert haben, die Sowjetunion zum Beispiel. Diesen quasi wirtschaftsfriedlichen, antifaschistischen deutschen Weg, nie wieder wie Hitler über sie mit einem Überfallkommando herzufallen, das haben die Sowjets denen honoriert und gesagt, Handel ist friedensstiftend, Raketen sind schlecht. Also das war die zweite Lesart. Antifaschismus hieß das deutsche imperialistische Auftreten im Bündnis, das andere Nationen zur Rechenschaft zieht, abhängig macht, ihnen Vorgaben macht. Das heißt nicht so. Das ist zu billigen. Das ist wie wenn Verbrechen keine sind, wenn man sie gemeinschaftlich begeht. Ja, organisierte Kriminalität. Ja, und dann gab es noch eine dritte Funktion dieses Antifaschismus, die die Zonis zu spüren gekriegt haben. Antifaschismus, das war in der Nachkriegspolitik des Deutschland bis jetzt auch dasselbe wie Antikommunismus. Rot gleich braun. Die Nation hat nämlich ein verzwicktes materielles Anliegen lösen und organisieren wollen, zu dem sie auch eine verzwickte Ideologie gebraucht hat. Das verzwickte materielle Anliegen bestand in Folgendem. Deutschland geht nie wieder einen Sonderweg. Das hieß, sie gehen in ein Bündnis namens NATO, schwören der tatsächlichen Hegemonie, auf die sie mal aus waren, praktisch ab. Sie sind beteiligt an einem Bündnis, das global über die Welt herrscht, aber Deutschland, das ja nie einen Sonderweg gehen will, hatte immer noch eine Sonderrechnung und die hieß, die DDR gehört uns. Wie ist es mit dieser Sonderoption der Deutschen? Die wollten sie auch noch unter das Bündnisdach bringen, dass mit der NATO-Herrschaft nie der deutsche Sonderweg heim mit der DDR ins Reich Schluss gemacht sei. Ja, wie drückt man das jetzt aus? Ohne dass man gleich sagt, auf geht's. Ausgedrückt haben sie es so, durch eine komplizierte Konstruktion. Sie haben gesagt, man muss, wenn man sich von Nazi-Deutschland distanziert, nie wieder Faschismus, zugleich die Kontinuität mit Deutschland betonen. Wie kann man das tun? Getan haben sie es mit ihrem Verfassungsgerichtsurteil, nachdem das Deutsche Reich in den Grenzen von 37 fortbesteht. Da haben sie auf die Kontinuität mit Hitler-Deutschland gepocht und gesagt, das Großdeutschland gibt es. Es ist widerrechtliche Enteignung, dass die DDR auf diesem Boden hockt. Andererseits, man wollte ja wegen dieser Kontinuität mit Nazi-Deutschland nicht den Vorwurf kriegen, selber Hitler zu sein. Also hat man sich moralisch von dem Vorwurf distanziert mit dem Hinweis, aber wir sind eine Demokratie. Das war der Kniff des Antifaschismus. Mit der Konstruktion, das Deutsche Reich existiert fort, DDR gehört uns. Sich darin unverdächtig als Nachfolger Hitlers zu machen, dass man sagt, weil wir ein anderes System, nämlich Demokratie haben, geht der Anspruch moralisch vollständig in Ordnung. Die DDR stand von da ab in der Schusslinie. Sie verweigert einer Demokratie einen legitimen Anspruch, nämlich auf die DDR. Ist ja unseres. Das Reich existiert fort. Also insofern ist sie schon mal durch ihre pure Existenz ein Feind von Demokratie und ihren Ansprüchen. Und dann guckt man auch noch hin in den Laden, haben die glatt keine Demokratie. Das ist ja der zweite Beweis dafür, dass die das Böse sind. Damit war die Theorie fertig. Rot ist dasselbe wie braun. Das ist zweimal ein Verstoß gegen Demokratie, die DDR. Sie verweigert einen Anspruch der Demokratie und sie etabliert auf ihrem Boden kein demokratisches Prozedere. Also war ab da klar, Stalin gleich Hitler, Honecker ist ein rotlackierter Faschist und die Wissenschaft hat sich redlich bemüht, für diese Abstrusität auch noch einen Namen zu finden, sodass man so einen Scheiß denken kann. Das hieß ab da, Totalitarismus gibt es in der Welt. Das ist, Faschismus ist dasselbe wie Sozialismus. Zweimal totalitär. Warum? Weil beide nicht Demokratie sind. Es ist die Vergewaltigung des Satzes. Sind zwei Größen einer dritten gleich, sind sie auch untereinander gleich. Zu, sind zwei Größen einer dritten nicht gleich, dann sind sie untereinander gleich. Faschismus und Sozialismus ist nicht Demokratie, also sind sie dasselbe. Damit kann man auch beweisen, dass das Rote Moorrüben und Notariatsgebühren dasselbe sind, weil nicht Musik.
Ich halte das erste Argument nicht ein. Du hast gesagt, dass Deutschland mit dem Argument, es ist demokratisch, sich damit erstmal per se reingewaschen hat für das Anliegen, die DDR einzusacken. Aber so sieht das doch kein Westalliierter. Also mir läuft das Argument nicht ein.
Doch, auch der Westalliierte sieht. Mach nochmal lauter deine Bemerkung.
Ich habe gesagt, die Leute das erste Argument nicht ein. Das erste Argument ist, habe ich so verstanden, dass Leute gesagt hat, weil Deutschland demokratisch ist, muss es doch auch bei sein legitimes Recht sein, die DDR wieder zurückzubekommen. Und das sehe ich erstmal von, wie ich erstmal glaube, so dass ein andere westliche kapitalistische Staat das als Argument gelten lassen muss.
Du wirfst zwei verschiedene Fragen auf. Die eine ist, was wollen die Deutschen und wie stellen sich die anderen dazu? Ja, das ist die eine Frage. Ja, die Deutschen hatten damals auf dem Programmzettel ihres Staates stehen, das, was man Revanchismus nennt, Korrektur des Kriegsergebnisses und Eingemeindung der DDR. Man kann sich auch überlegen, dulden das die anderen Staaten? Sind die dafür oder nicht? Das wäre die Beurteilung der materiellen Ziele der Politik. Die ganz andere Frage ist, wie man das verkauft, in welchen Begriffen man so einen Wunsch vorträgt. Und über den habe ich jetzt geredet. Vorgetragen haben Sie es so, dass Sie einen Anspruch auf die DDR haben, weil Sie sich in Ihrer Rechtskonstruktion zum Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches gemacht haben. Das heißt, das Deutsche Reich besteht fort in den Grenzen von 37. Das hat gar nicht aufgehört zu existieren. Daraus folgt der Besitzanspruch auf diese DDR. Und dass das nicht zu verwechseln ist mit einer faschistischen Aggression, das haben sie moralisch darüber glaubwürdig gemacht, dass sie sich als den nachweislich demokratischen Teil Deutschlands profilieren konnten, weil ja sie wirklich ein demokratisches Prozedere mit Parteienpluralismus und Wahlen etabliert hatten. Insofern ist die Terminologie, den Antifaschismus auch noch als Rechtfertigung für diese Sorte Antikommunismus zu bemühen, das ist die Ideologie, das ist die begriffliche Konstruktion, mit der Deutschland operiert hat, für ein materielles Anliegen, das sich erstmal ganz harmlos so buchstabiert hat. Die wollen die zweite verlorene Hälfte zurückhaben. Und ob und wie das geht, mit westlichen Verbündeten, die ja nicht so ohne weiteres den Großmachtanspruch Deutschlands teilen, zumindest nicht von Anfang an, das ist eine andere Frage. Vielleicht kommen daher deine Zweifel.
Von der sachlichen Seite her hat es natürlich Deutschland darüber geschafft, das war ein Kampf der deutschen Nation in der Diplomatie, in der Militärpolitik und so weiter. Von der sachlichen Seite her haben sie es geschafft, indem sie den Revanchismus eingereiht haben in überhaupt die westliche Frontstellung der NATO gegen den Warschauer Pakt. Ja, ja, sie haben ihn eingereiht, aber bitte beides. Sie haben ihn eingereiht, aber sie haben den eingereiht. Das muss man bei den Deutschen immer dazu sagen. Die haben nie das gemacht, was dem Adenauer vorgeworfen worden ist, Kanzler der Alliierten. Sie haben nicht NATO-Stadtrevanchismus gemacht. Sie haben sehr sorgfältig vom ersten Deutschlandvertrag bis zum NATO-Vertrag darauf geachtet, dass das Ding zwar eingereiht war, aber dass das da drin vorkam in der westlichen Frontstellung. Und insofern war die Staatsräson, also das, was haben Sie jetzt dazu noch gesagt, etwas sehr Passendes. Es hatte diese Seite der auch öffentlichen, auch in der Sprachregelung vollzogenen Verbeugung vor den Westalliierten, die ja ihren eigenen Kriegssieg gegen Hitler mit sie kämpfen die Demokratie und die Menschenrechte und so weiter durch, begründet haben. Es war eine Verbeugung vor der Ideologie von deren Imperialismus. Und mit der Verbeugung wollte man sich was einkaufen. Dass nämlich damit der nie im Leben aus Demokratie herauszuholende Anspruch, wir sind Rechtsnachfolger des Reichs, und das ist ja Recht, dass das damit abgesegnet ist. Wir haben es abgesegnet gekriegt. Nie unumstritten, bis hin zur Wiedervereinigung nicht unumstritten, aber es war diese Doppelmethode in der Sache und auch in der diplomatischen, nach außen hin, Sprachregelung. War ja nicht unumstritten, man weiß ja den Mitterrand seine Späße, ne? Und Margaret Thatcher, wie die zur Wiedervereinigung gestanden haben.
Es war ja auch eigentlich die Wiedervereinigung ein bisschen anders gedacht. Also in dem Sinne, dass man ja quasi dieses Zugeständnis, dass der deutsche Revanchismus im Rahmen der NATO seine Ziele verfolgen darf, da war ja eigentlich ein ziemlicher Preis dran gesetzt, dass man den nicht in dem Sinne bezahlen musste. Das hat ja wohl eigentlich keiner geglaubt. Also, dass ein System freiwillig kapituliert und dass nicht die Wiedervereinigung stattfindet, ja, dass der Frontstaat also auch als praktisches Betätigungsfeld eines Krieges seine Wiedervereinigung erzielt, das ist ja eigentlich so ungefähr das Szenario, von dem die damals doch wohl ausgegangen sind. So habe ich mir das jedenfalls mal übersetzt.
Wer?
Die Alliierten.
Ja, und unsere?
Die haben das als Preis für den Wiedergewinn ihrer nationalen Größe in Kauf genommen. Und die Debatte haben sie ja nochmal richtig schon aufgemacht vorher im Rahmen dieser Pershings, ja, wo ja die Friedensgegner damals gesagt hatten, und da war ja an dem Argument ein bisschen was dran, Deutschland darf kein Schlachtfeld erwerben. Und die haben gesagt, dieses Risiko muss eine Nation, die wieder groß werden will, in Kauf nehmen. Ja. Sonst kann sie diese nationale Größe nicht wiedererlangen. Und das Kalkül hat geklappt. Und da haben die Engländer... Und
also sie haben es auch riskiert, deswegen habe ich nachgefragt. Die unseren haben es doch riskiert, ja, dass das riskiert, der Preis genau ist.
Ja.
Und diese lieben antifaschistischen Deutschen, da das Volk, gell, so meine Elterngeneration, denen war total klar, dass sie in den 50er Jahren schon wieder Vorräte anlegen müssen. Das waren meine antifaschistischen Erzieher. Die haben Aktion Eichhörnchen gemacht.
Nochmal zu dir, ich habe jetzt euren Dialog nicht zuhören können, weil ich gerade draußen war. In Bezug auf andere Nationen habe ich noch diese Nachfrage im Ohr. Kann denn da diese merkwürdige antifaschistische Konstruktion, mit der Deutschland materielle Ansprüche anmeldet, glaubwürdig sein? Dazu sage ich einerseits natürlich nicht. Glaubwürdig ist diese Konstruktion und der damit verknüpfte materielle Anspruch in dem Maße, wie Deutschland dahinter seine Macht stellen kann und anderen damit klarstellt, ihr könnt nicht auskommen. So war auch der Streit vor der Wiedervereinigung. Das hat Jonas ja gerade noch angetippt. Es waren gar nicht alle Nationen damit einverstanden. Die Hinterlassenschaft von Mitterrand ist noch voll mit Gesprächsprotokollen, wie er dagegen holzt und so fort. Klar. Das nicht. was letztlich den anderen Staaten an Überzeugungskraft aus diesem Konstrukt entgegenstrahlt, ja, das hängt von der Macht ab, die Deutschland dahinter steckt. Andererseits, das ist dennoch für jeden Staat, der mit Deutschland im Bündnis steckt, bereits eine Auskunft, dass sie diesen deutschen Weg, den sie im Auge haben, auf diese Weise vortragen. Denn tausendmal zu sagen, Antifaschismus, Schuld, Scham, Sühne und so fort, ist auf dem Feld des Theoretischen der von den anderen verlangte Beweis, dass Deutschland sich in die Unterordnung, die ihm abverlangt war, auch fügte, dass es also Gründe wusste, die von den auswärtigen Mächten verlangten Sprachregelungen zu übernehmen und nicht anzutreten wie Kinkel heute. Stellt euch mal vor, Deutschland 49 wäre mit einem Außenminister angetreten, der diesen Satz von Kinkel gesagt hätte. Auf die Frage, was wollt ihr auf der Welt, sagt ein Außenminister, ja, zweimal haben wir es vergeicht, dreimal ist Bremer recht. So kann man nicht auftreten. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, aber heute kann er. Warum? Das faschistische Verbrechen, in Anführungszeichen, das hat sich durch die zeitliche Distanz nicht verkleinert und vergrößert. Was sich vergrößert hat, ist die Macht dieser Nation. Deswegen fährt dieser Mann nach Washington und sagt auf dieses Goldhagen-Buch hin, eine Kollektivschuld gibt's nicht. Das hätten sie sich vor 20 Jahren nicht trauen können. Das war der Beweis, Deutschland ordnet sich unter, schwört von solchen Hegemonieversuchen, wie sie Hitler realisiert hat, ab.
Also insofern, das ist eine spannende Geschichte, insofern muss diese Bundesrepublik Deutschland einen Umschlag hingekriegt haben im Laufe ihrer Geschichte.
Von Quantität in Qualität.
Ja. Na, am Anfang war der Antifaschismus in der Diplomatie glaubwürdig, weil die Einordnung des deutschen Revanchismus ins NATO-Programm von der Mittellage her dieser Nation den anderen sehr glaubwürdig erschienen ist. Ja, was soll denn der Adenauer für seinen Grundgesetzparagrafen schon an Bataillonen aufbieten, außer er leiht sich die Macht der NATO? Um die hat er gerungen, um die hat er geworben mit dem Argument, wir sind doch jetzt alle Demokraten und verachten den Faschismus zutiefst. Das war sehr glaubwürdig. Es ist ja Umkipper passiert in der Geschichte dieses antifaschistischen Wesens Bundesrepublik Deutschland. Bei der Wiedervereinigung, da war es die nationale Wucht der Bundesrepublik Deutschland und dessen, was die Bundesrepublik Deutschland für den Westen in Sachen Zerstörung des Ostblocks Deutsch anrichten konnte, was die anderen gewogen gemacht hat, das durchgehen zu lassen. Dann ist noch einmal dieses Theater gewesen mit wegen der Demokratie. Nie mehr allein da. Damals bei der Wiedervereinigung hat der Genscher gleich und nur im Rahmen Europas dazu gesagt. Er wusste schon warum. Also da gibt es, du hast eine komplizierte Frage gestellt, weil du die beiden Sachen, was ist denn das Materielle an der Kalkulation und wie passt die Sprachregelung dazu? Mal so, mal so.
Ich weiß nicht. Also ich kann deine Erklärung nicht so ganz folgen, weil für mich also das Umkippen auch ökonomische Gründe hat und in der Verschärfung der Konkurrenz vor allem liegt und nicht in der Glaubwürdigkeit. Ich denke, dass die deutsche Außenpolitik noch nie besonders glaubwürdig war, dass auch allen klar war, dass die deutsche Rechte revanchistisch gestimmt war. Das war sie ja auch in der Weimarer Republik unter Stresemann schon. Also das ist auch eigentlich nichts Besonderes und das war auch den Alliierten klar, denke ich mal. Ich habe eine andere Kritik eigentlich an dem, was an deiner Analyse, die du erzählt hast, der würde ich eigentlich folgen muss, am Begriff des Antifaschismus. Damit habe ich immer noch so meine Schwierigkeiten. Weil du hast vorhin selber gesagt, er wurde wissenschaftlich mit Totalitarismus begründet. Und so wie du das analysiert hast, ist es ja eigentlich auch eigentlich die Analyse des Totalitarismus, dann finde ich es völlig richtig. Dann sagst du aber, das ist im Prinzip Antifaschismus, und dann hört es sich so an, als hätte die Bundesrepublik oder die Politiker, die sie vertreten, diesen Faschismus auch oder ihre Politik als antifaschistische verstanden und auch so betrieben. Und das glaube ich eben nicht. Also sie haben das ja auch fast nie so nach außen hin vertreten. Sie haben sich ja nie als Antifaschisten bezeichnet, sondern diejenigen, die sie als Antifaschisten bezeichnet haben, waren ja eher Linke oder die eben auch unter diesem Totalitarismus-Begriff subsumiert werden. Und wenn man jetzt diesen Begriff Antifaschismus und Totalitarismus gleichsetzt, dann, ist das irgendwie auch jetzt, abgesehen von der Analyse, jetzt, wenn man die politischen Bewegungen betrifft, wertet das in gewisser Weise ja, die antifaschistischen Bewegungen ab, weil es irgendwie so tut, als sei das Antifaschismus, sei deutsche Außenpolitik, antifaschistische Bewegung. Das ist ja, verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, ich habe jetzt bei dir Folgendes rausgehört. Du hast bisher dem, was ich gesagt habe, entnommen, dass der Antifaschismus, den ich kritisiere, eine offizielle Doktrin der offiziellen Politik gewesen sei. So habe ich es auch gemeint. Und vermisst oder fühlst damit zu Unrecht kritisiert, das, was du dir selber als Antifaschismus denkst oder wie kritische Menschen, die es ja auch noch gegeben hat, außerhalb der Regierung, was die an Antifaschismus gepflegt haben, was die für Einwände hatten. Über die Differenz habe ich mich noch gar nicht geäußert. Ja, das stimmt. Das, was die in Bonn ihren regierungsamtlichen Antifaschismus genannt haben, das ist nicht einfach deckungsgleich mit dem, was die von dir offenbar jetzt gemeinten, bewegten Menschen ihren Antifaschismus getauft hatten. Nenne ich mal das erste den Antifaschismus von oben und das zweite den Antifaschismus von unten. Die Frage ist, ob das, was von unten gekommen ist, anders sicher war, aber deswegen auch besser war. Vielleicht machst du mal ein Angebot, was an denen besser war. Also mein erster Vorbehalt ist eigentlich mit...
Das ist eine andere Diskussion.
Ja, meine ich auch.
Also, gut.
Ich habe meinen ersten Vorbehalt übrigens... Entschuldigung, nur zur Einordnung. Du hast schon recht, ich habe über den offiziellen Antifaschismus dieser Republik geredet. Aber was den ersten Punkt angeht, kann ich den nahtlos übernehmen für den Antifaschismus von unten. Antifaschismus überhaupt für so etwas wie ein zu belobigendes Ziel zu halten, das begeht einen theoretischen Fehler, weil das etwas anderes nicht ist. Enthält überhaupt kein Argument dafür, warum es deswegen gut ist. Es gibt vieles auf dieser Welt, das nicht Faschismus ist, aber dass es deswegen gut ist, das leuchtet vielen Menschen bei Demokratie immer so schlagartig ein. Aber was ist zum Beispiel mit Somalia? Da habe ich neulich gehört, aus so einem Land kann man nicht mal einen Asylantrag stellen. Weist das Gericht zurück mit dem Argument, da gibt es ja nicht mal einen Staat. Ja gut, also gibt keinen Staat. Faschismus ist das schon mal nicht. Aber gut, Demokratie, okay, ich unterschreibe das. Faschismus ist es nicht. Aber gut, das ist, wenn du schon die zweite Abteilung des Antifaschismus anführst, mein erster Kritikpunkt. Vielleicht kommt ja noch ein Einfall oder Einwand, wie auch immer. Also ich will dich jetzt nicht zur Rede stellen.
Nein, so würde ich dir sogar zustimmen. Also, worauf es mir bloß ankommt, so wie du das eben erklärt hast, finde ich es auch nicht als Widerspruch, die Kritik, wenn man nicht also am Antifaschismus dafür sagt, das begründet noch nicht positiv, finde ich völlig richtig, aber jetzt historisch, wenn ich mir angucke, was für Bewegungen oder so sich unter, das war ja auch Sammelbewegung Antifaschismus in der Gründungsphase der Bundesrepublik, und da wurden eben auch politische Alternativen darunter diskutiert, und wenn man das jetzt, und ich finde, das müsste man sich dann schon angucken. Also wenn man so argumentiert, besteht die Gefahr, dass man, also jeder, diese Bewegung einfach abqualifiziert, indem man jetzt einfach die Kritik aufmacht, ja, Antifaschismus, also sprachlich, ideologisch, ist nichts Positives. Und deshalb ist sie natürlich noch nicht, noch nicht aus. Natürlich ist das richtig, aber...
Ja, aber da muss ich nochmal nachlegen, pass mal auf. Antifaschismus, das legt nicht nur nichts fest in positiver Hinsicht. Das legt auch in negativer Hinsicht nichts fest. Was weiß ich über einen Menschen, wenn er sagt, er ist Antifaschist? Weiß ich jetzt, mit welchen Gründen er dagegen ist?
Das hat man immer, dass man nachfragen muss, warum, was passiert da drunter.
Aber die, die sich mit dem Etikett gekleidet haben, Antifaschismus, die hatten gemeint, das ist die zureichende Auskunft, sich als das Gegenstück von Faschismus zu präsentieren. Und verstehst du, in der Diskussion dieser Antifaschisten, da begegnen mir Einwände gegen den Faschismus, da kriege ich eine Gänsehaut. Also, die sind ja auch dir bekannt sicher, ja? Dass Leute in dem Bewusstsein des Antifaschismus so den Dialog loslegen, also das mit dem Zwei-Fronten-Krieg, das ging endgültig zu weit. Und dann verlieren sie am Ende. Auch die Leute haben übrigens sogar mit amtlichem Segen in dem Bewusstsein des Antifaschismus argumentiert. Ich weiß schon, dass die nicht identisch sind mit den Leuten, an die du womöglich denkst. Aber sie haben auch keinen Wert drauf gelegt, sich von denen abzusetzen, sondern gemeint, dass Antifaschismus sei eine zutreffende, gute, gemeinsame Klammer, die sich positiv in Demokratie ergießt. Mindestens vermisse ich da den Willen zum Unterscheiden. Auf Nachfrage vermisse ich da noch ganz anderes.
Ja.
Es gibt schon ein identisches programmatisches Element der sogenannten antifaschistischen Bewegung. Wie man entnehmen kann, dass die Kritik des Referenten vielleicht sogar noch radikalisiert werden soll. Moment. Besteht darin, dass die sogenannten antifaschistischen Bewegungen sind alle auf den offiziellen Antifaschismus von oben bezogen haben. Ihr Ausgangspunkt und ihr ganzer Inhalt ist eine dauernde, bis heute noch, in VVN und ähnlichen Vereinen vorgetragene Klage von unten, weiter und so fort, und meint damit, das, was es damals als Antifaschismus von oben und die Reste heute noch gab, enttarnt zu haben und der Unglaubwürdigkeit gezeigt zu haben. Der Haken daran ist natürlich erstens die verrückte Unterstellung, dieses Antifaschismus von oben, die von oben hätten tatsächlich vor, so etwas wie eine Analyse des Faschismus zu machen und zu sagen, dieses System kommt nie wieder in die Tüte. Was vorne in den drei Abteilungen, also das hatten die wirklich nicht vor, was vorne in den drei Abteilungen des Antifaschismus von oben genannt worden ist, macht ja klar, das ist nur ein moralischer, ein politikmoralischer Titel für ganz bestimmte innen- und außenpolitische Absichten. Die hätte man, und die werden heute auch zum Teil ganz anders begründet. Also ein damals aus der historischen Situation heraus sehr wohlfeiler, und der Niederlage Deutschlands entsprechender Titel, um seine Ansprüche nach außen anzumelden und die Kritiker nach innen mundtot zu machen. Also zusammengefasst, der Antifaschismus von unten ist eine in doppelter Hinsicht verfehlte Beschwerde an den Antifaschismus von oben. Erstens in der Unterstellung, die wollten dasselbe, und zweitens in der Verfehlung des Umstands, es ist wirklich nur ein Titel für Imperialismus und Antikommunismus.
Es kommt ja dann, es kommt ja dann auch ein bisschen radikaler daher. Also außen die personellen Verflechtungen reingefahren und auch aus ökonomischen Gemeinsamkeiten wird ja nochmal auf antifaschistische Theorie vorgebracht. Faschismus gleich Demokratie, oder das heutige Realdemokratie gleich Faschismus. Das wird jetzt mal etwas anders behandelt, weil das kommt von vornherein als ein Gestus der Kritik. Und ist auch so gemeint. Also erstmal gar nicht eine Gemeinsamkeit, sondern will sagen, die oben, das sind die letzten Heuchler, sind also auch gar keine Antifaschisten, so weit, so recht, kommen aber dann aber auch im Prinzip zum Ergebnis, dass die im Prinzip unterschreiben, dass Demokratie als vorgestelltes System, dass da eben als hier vorgestelltes System Idealsystem, gereinigt von faschistischen Elementen, dass da gar nichts auszusetzen dran gäbe. Vorgehen werden wieder verschoben, vereinnahmt und gesagt, ja, Faschismus im Ernst bei allen Missständen, die dann aufdeckt oder beziehungsweise die es da zu entdecken gäbe, sind wir ja noch lange nicht deswegen. Also auch die vermeintliche radikale Kritik, die die Identität beweisen will und damit die reale Demokratie schlecht machen will, ist in Wirklichkeit Faschismus. Rettet ja am Ende noch einen Titel, auf den sich eben halt die Jugend dann auch beziehen können. Die sagen dann, ja, Antifaschismus machen wir doch selber. Die kritisieren sie auch an ihrem Maßstab, weil sie den Maßstab haben, die kritisieren nur das, was faschistisch aussieht und was sie als faschistische Identität nachweisen können, kritisieren die diverse demokratische Schweinereien gar nicht. Das war das Beispiel zum Beispiel, oder können sie nicht kritisieren, das war das Beispiel zum Beispiel mit Worten.
Nicht ganz korrekt ist es mit der Vereinnahmung von oben. Sache ist viel gemeiner gelaufen in Deutschland. Immer wieder viel gemeiner gelaufen. Es ist so, dass die Antifaschisten behauptet haben, die oben täten die Demokratie faschistisch verfälschen. Jetzt haben sie zwei Argumente in der Welt gehabt. Das eine heißt, das, was die tun, ist gar nicht das, was eine Demokratie tut. Und also spricht das, was die tun, gegen die und nicht gegen den Staat. Das Argument haben die von oben immer umgedreht, gegen diese Leute. Die haben gesagt, wenn ihr den Staat so mies macht, haben sie den letzten Leuten, die sich die Kittel aus dem KZ angezogen haben für Demokratie, haben sie vorgeworfen, die seien Wegbereiter des Faschismus und haben sie eingesperrt. Und wegen ihres falschen Arguments, sie wollten ja Anhänger damit kriegen. Hat dem unten total eingeleuchtet, dass mit denen so schlecht umgesprungen wird. Das ist die bittere Geschichte der antifaschistischen Bewegung in Deutschland. Als Miesmacher hat man sie erledigt. Und zwar auch im Volksbewusstsein. Das ist die kleine Korrektur. Haben Sie nämlich, das sind Sonderfälle, wo die von oben einmal die eingemeindet haben. Im Prinzip haben Sie immer die Schiene durchgezogen.
Ja, das
Die haben nach oben das falsche Argument gemacht. Die haben nach unten also eine komische Sorte der Werbung von Anhängerschaft versucht zu gewinnen. Die haben das Dafürsein für den demokratischen Staat abholen wollen für sich. Die haben es nicht kritisieren wollen, sondern abholen wollen. Die haben das Volk gewarnt, euer schönes, im Prinzip gutes Gemeinwesen wird verfälscht. Dann haben es die oben durchgekriegt, die zu den Zerstörern des guten Gemeinwesens zu erklären, haben sie abserviert und den unten hat es total eingeleuchtet. Das Miesmacher, die uns wieder in bringen wollen, erledigt werden. Das ist halt der Fehler, die haben halt gemeint, auch bei dem Werben im Volk, müssten sie den Leuten nicht kritisch kommen, sondern unterstützend in ihrer Pro-Staatsgesinnung. Sie warnen davor, ihr schöner Staat könnte kaputt gehen. Ja, das soll man nicht machen.
Das ist doch die zweite Unterstellung, dass das Volk eigentlich einen Charakter hat. Demokratisch.
Ja. Gut, da kann man in dem Buch die Quelle dieser Theorie übrigens sehr, sehr, also wo sie richtig mal entwickelt worden ist als Theorie, kann man sehr gut nachlesen. Da ist auch nochmal mit viel Mühe erklärt worden, was bei den Linken schon immer der Fehler an ihrer Faschismustheorie war. Also das mit dem, die höchste und dem, die diktatorischste und gewalttätigste und volksfeindlichste und imperialistische und verabscheuungswürdigste und so Staatsform. Man hört schon raus, dass diese Sorte Analyse darauf setzt, dass jeder nicken muss und nicht nachdenken muss, sondern...
Nochmal eine Klammer von dem Ganzen. Die Welt zerfällt nicht so, dass es da auf der einen Seite Antifaschisten gibt, die Regierungsoffiziellen, die behaupten, dieser deutsche Staat, das ist wahrgemachter Antifaschismus. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Bewegungen von unten, die kritischen Antifaschisten, die dazu sagen würden, nein, das ist doch nicht wirklich Antifaschismus. Ihr springt viel zu hart mit den Ausländern und Demonstranten um. Das verhält sich nicht so, dass man in diesen beiden Positionen der einen Nein und der anderen Ja sagen könnte. Sondern was ich dagegen einwenden möchte, ist, beide Positionen, der offizielle wie der kritische Antifaschismus von unten, die vertun sich oder treiben Missbrauch, egal, hinsichtlich der Zwecke, die ein Staat hat. Es ist was anderes, was ein Staat materiell will. Da will er zum Beispiel die Wiedervereinigung oder er will, dass Kritiker nicht zum Zug kommen. Dann werden sie vermöbelt oder verboten. Das ist, was ein Staat will und macht. Und das andere ist, welches Bild der sich im Katalog des Knigge in der Staatenwelt dabei zulegt. Antifaschismus, anders gesagt, ist kein staatliches Ziel und kann überhaupt keines sein. Anti, das eine nicht zu sein, das war mein Einstiegsargument, legt nicht fest, wie groß ist die Bundeswehr, wie viel Polizei, welche Ansprüche meldet Deutschland an, in der UNO, im Weltwährungsfonds und so fort. Das ist das alles nicht. Das ist von dem Begriff her überhaupt nicht fähig, zu sagen, was ein Staat tut und will, weil es die pure, falsche, abstrakte Negation ist. Das ist das andere nicht. Wenn aber jemand auf solcher Abstraktion beharrt, dann nicht, weil er sagen will, was tut ein Staat da eigentlich, sondern weil er Plus- und Minuspunkte in einem moralischen Wettbewerb verteilen will, wo moralische Stellungen die Ziele eines Staates nie sind, so behandelt werden, wie seien das die gültigen Ziele, an denen man selber entscheidet, ob ein Staat gut oder schlecht ist. Egal, worin sich der kritische Antifaschismus sonst vertut und was er falsch macht, es ist eine Unwahrheit zu behaupten, dass diese moralische Absetzung vom Vorgängersystem überhaupt so etwas wie ein staatliches Ziel ist und sein kann. Wenn es das aber nicht ist, soll man ihn daran auch nicht beurteilen. Da macht man nämlich immer alles falsch. Entweder man sagt, das Ausländer abschieben, das ist doch dasselbe wie Faschismus. Dann hat man übrigens gelogen. Das ist nicht dasselbe. Die haben sie verbrannt und nicht abgeschoben. Und das andere zu behaupten, undemokratisch, will gegen die Realität eine Vorstellung davon, wie gut Demokratie sei, retten. Das ist von vornherein der schiefe Weg. Alles, was Demokratie macht und nicht schmeckt, kommt immer auf das Fremdkonto. Das wird belastet. Demokratie immer entlastet. Es ist von vornherein falsch, so in die Welt zu gucken. Staaten machen nicht Antifaschismus. Staaten wollen starkes Geld, viel Kredite geben, nehmen. Die wollen auch manchmal Territorium oder eine diplomatische Vertretung. Eins wollen sie garantiert nie, Antifaschismus. Die wollen auch nie Demokratie. Das ist auch kein Zweck. Die wollen auch nicht Humanismus. Diesen ganzen Käse wollen die nicht. Das kann man auch gar nicht wollen. Ist Humanismus, dass man die Castor-Demonstranten verprügelt oder dass man hingeht zur Demo? hängt doch schwer davon ab, ob man sagt, der Transport ist nötig. Ja, ist er nötig für die Menschheit? Dann ist es doch humanistisch, dass man die verprügelt. Ja, ist er nicht nötig? Ja, oder schädlich? Dann ist man Kämpfer des Humanismus, wenn man hingeht. Das ist überhaupt kein Zweck und die Kategorie ist von Hause aus nicht dazu angetan, einen Zweck auszusprechen, sondern sie ist die Stellung zu einem Zweck, mit der ich ausdrücke, das ist ein von mir Befürworteter. Zu irgendeinem Käse auf der Welt zu sagen, das ist aber humanistisch, sagt überhaupt nichts über den Käse, nur dass ich dafür bin. Also soll man damit Schluss machen. Mit dieser Etikettierung, Staaten machen was anderes. Deswegen habe ich heute den offiziellen Antifaschismus besprochen, nicht den inoffiziellen. Antifaschismus, das stand bis auf den heutigen Tag in Deutschland für drei Sachen. Erstens, Demokratie über jeden Zweifel erhaben und wer dagegen meckert, der wird vermöbelt, und zwar zu Recht. Das sind nämlich die Faschistoiden, die schon aufs Böse aus sind. Zweitens, weil Deutschland keinen Sonderweg wie Hitler macht, hat alle Welt auf Deutschland zu hören. Wir machen das nämlich im Bündnis. Kriminell ist nicht, wer in der kriminellen Vereinigung unterwegs ist. Und das Dritte ist, Heim ins Reich mit der DDR, das ist auch Antifaschismus. Weil die demokratische Staatsform, die das Abschwören vom Faschismus beweisen täte, verweigern und der Nation, die abgeschworen hat, einen berechtigten Anspruch nicht einlösen. Zweimal rot lackierte Faschisten. Die Rechnung haben Sie auch präsentiert gekriegt. Was daneben läuft, das ist ein Problem, das hat der Staat mit seinen Untertanen. Das war offizieller Antifaschismus. Aber man merkt doch schon, wenn man sich das anschaut und halbwegs klar auf die Sache blickt, dann kommt einem doch, dann schwant's einem doch, dass sie mit dem Begriff Antifaschismus Sachen auf den Weg bringen. Die könnten einen doch schon wieder an Faschismus erinnern. Jetzt wollen sie Macht nach außen, größer, dicker, also gehen sie ins Bündnis. Jetzt wollen sie die Eingemeindung der DDR, das ist ja auch sowas wie ein aggressiver Akt. Heißt aber alles, das ist nicht das Alte, Antifaschismus. Dafür braucht man jetzt Leute. Ja, welche denn wohl? Dieselben, die Hitler gebraucht hat, das Volk. Das Problem ist, wie kriegt man auf Geheiß der Alliierten hin, den Nationalismus der eigenen Untertanen so zu kritisieren, dass er nicht beschädigt wird, sondern auf die eigenen Mühlen dieses Programms gelenkt wird? Das ist das Problem. Man kann doch nicht ernstlich diesen Leuten, die gerade die Schippe im Arbeitsdienst aus der Hand gelegt haben oder von Stalingrad mit heiler Haut heimgekommen sind, meine Faschismuskritik präsentieren. Jedenfalls nicht, wenn man mit denen vorhat, in der NATO die erste Geige oder zweite zu spielen und die DDR heimzuholen. Das würde ja eher zur Zerrüttung des nationalistischen Bewusstseins taugen. Denen muss man ganz anders kommen. Denen kommt man mit der Frage, wie konnte es nur dazu kommen? Das ist die Leitmaxime dessen, was in Deutschland die antifaschistische Umerziehung des Volkes war. Wie konnte es dazu kommen? Das sagt meine Mutter, wenn sie im Rührteig dreht, guckt auch so sinnentleert, weil sie nämlich gar nicht die Frage fragt, sondern weil die Frage von der Unterstellung ausgeht. Die Antwort ist fertig, das konnte gar nicht dazu kommen, das ist unmöglich sowas. Dass vom Standpunkt des heutigen Anstands, dessen was politisch geboten und angesagt ist, diese Verfehlung rauskommen konnte. Also die Frage, wie konnte es dazu kommen, ist keine Frage, sondern die Antwort des Inhalts aus den Momenten des Nationalen, aus der Politik, wie da Außenpolitik zurechtgedacht wurde, wie Wirtschaft gemacht werden sollte, wie das Volk angesprochen wurde, eben aus dem Politischen, was das Leben der Nation erfüllt. Daraus kommt der Übergang in Faschismus nicht. Das ist der erste Witz dieser Frage. Wie konnte es dazu kommen? Aus der Politik nicht. Ja und, wie ist er dann gekommen? Ja, da sind sich doch Millionen von Deutschen einig geworden mit ganzen Kohorten von Wissenschaftlern und Politikern. Dass der Hitler verrückt ist, das steht heute schon wieder im Spiegel, da über diese Goldhagen-Besprechung. Wie konnte es zum Faschismus kommen? Ja, Hitler war ein Größenwahnsinniger, ein Verrückter, der mit seinen demagogischen Verführungskünsten es hingebracht hat, ein Volk auf Faschismus zu bürsten. Ja, jetzt fragt man sich, Wie kriegt ein Verrückter es hin, 12 Jahre lang Faschismus als Ein-Mann-Unternehmen aufzuziehen? Ja, da gibt es jetzt eine breit gefächerte Palette, die auf dieses Problem antwortet. Nur zwei Extreme. Das eine, das war zu Adenauers Zeiten, das was innen war. Das eine Extrem geht so, wie konnte es dazu kommen, dass ein Verrückter 12 Jahre lang Faschismus macht und zwar mit allen. Die Antwort ist, wir haben nichts gewusst und außerdem war Widerstand unmöglich. Die peinlichste Lachnummer der Nation, dass die in einem Atemzug sagen, sie haben nichts gewusst. Und im Nachsatz, Widerstand war unmöglich, der ja wohl nur für einen Menschen in Betracht kommen kann, der von irgendwas gewusst hat. Und wer auf Widerstand gelauert hat, wirklich oder angeblich, der hat eben gewusst. Das ist die eine Variante. Und das andere Extrem, das ist 30 Jahre später zu Ehren gekommen, in diesem berühmten Redeunfall von Philipp Jenninger. Der hat gesagt, heute machen wir das im Parlament mal ganz anders. Immer diese Nummer mit Asche auf unser Haupt und das deutsche Volk hat gefehlt, das hinterlässt einen unguten Eindruck. Bei uns und bei denen draußen auch. Heute drehen wir das mal um. Wir gucken nicht mit der Brille von jetzt auf das Volk von damals. Wir gehen zurück in die damalige faschistische Zeit, setzen uns die Brille des faschistischen Untertanen auf und gucken dann, so wie er in die Welt geglotzt hat, auf Hitler. Was stellen wir dann fest? Ich, Philipp Jenninger. Ja, da stellt man zum Beispiel fest, manche waren arbeitslos, aber dann gab es das Angebot Arbeitsdienst. War die Gammelei mal vorbei und da hatte man wieder was zu tun. Autobahnen wurden auch gebaut. Ja, da gab es eine Gestapo und einen Polizeiapparat, der hatte sich gewaschen. Ja, aber versetzt euch mal in meinen Vater mit dieser Brille. Dann sagt der, aber da konnten auch nachts die Frauen sicher über die Straße gehen. Ja, und dann gab es natürlich noch welche, die sind mit der Wehrmacht bis Stalingrad verreist. Wer verteidigt denn heute nicht gern sein Vaterland? Ja, und dann bleibt unterm Strich einer übrig, eben dieser Verrückte, der Hitler. Also Jenninger steht für das andere Extrem der Entlastung. Während die erste Variante sagt, das deutsche patriotisch gesonnene Volk hat nichts verkehrt gemacht. Es hat ja nicht mal was gewusst. Und die, die gewusst haben, waren auf Widerstand aus. Also das spricht doch für Intaktheit des moralischen Bewusstseins, wenngleich nicht des logischen. Die andere extreme Variante, mit Jenninger das deutsche Volk betrachtet, kommt dieselbe Entlastung heraus. Da hat das Volk seine völlig gebilligten, intakten moralischen Werte betätigt. Es war auf Ordnung aus, die Frauen mussten nachts durch die Straßen laufen können. Es war auf Beschäftigung aus, also Arbeitsdienst. Es war für Dienst und Pflicht noch zu haben. Was kommt denn dann raus? Dass alle Werte dieses Volkes zu billigen sind und nicht zu missbilligen. Dass aber ihre Indienstnahme, die Instanz, die das tut, zu missbilligen ist. Missbrauch sagt, am Menschen und seinem nationalen Gedankengerüst war alles richtig. Nur der, dem man es in die Hand gegeben, offeriert hat, der hat damit Schindluder getrieben. Das ist die Idee, mit lauter richtigem patriotischem Gedankengut aufs falsche Pferd gesetzt. Und Jenningers Fehler war nur eins. Der hat in seiner langatmigen Rede vergessen zu sagen, aufs falsche Pferd gesetzt. Deswegen saßen da der Weizsäcker und Kohl mit Krampfadern wie Bandnudeln, weil der immer nur gesagt hat, das ist doch alles klar, verständlich. Ich auch, ich hätte es auch so. Deswegen ist er jetzt Botschafter in Wien. Gelungen ist damit jedenfalls dieser Kunstgriff, den Nationalismus des Untertanen so zu kritisieren, dass er nicht destruiert wird, sondern für das neue Projekt brauchbar gemacht wird. Er muss sich streng genommen nicht einmal umstellen, er muss sich nur auf eine neue Führung einstellen. Die Werte wurden ja nicht inkriminiert. Und weil diese Umstellung so leicht ging, deswegen ist bei den vielen Antifaschisten von unten der Verdacht nie erstickt worden. Die haben sich gar nicht umgestellt. Die machen denselben Scheiß wie vorher. Trifft ja auch viel. Ja, ja, jederzeit.
Also, Thank you.
Ja, aber darin liegt doch kein Widerspruch. Die heutige Lesart des Gedankens Arbeitslosigkeit schwört faschistische Tendenzen oder gleich den Faschismus herauf. Besteht darin, dass behauptet wird, es gäbe quasi einen Automatismus von der Lage der Not des Arbeitslosen hin zu, wir wollen einen faschistischen starken Staat. Man kann das Argument für sich für einen Moment betrachten, warum das unsinnig ist. Von einer Lage, auch aus der Lage der Not, führt zum Faschismus überhaupt kein Automatismus. Es sei denn, der Mensch, der in dieser Lage steckt, macht sich über diese Lage ein verkehrtes Urteil zurecht. Und das verkehrte Urteil, das vonnöten ist, wenn ein Mensch deswegen Reps wählt oder Le Pen, das besteht darin, dass er sich sagt, dass er in der Wirtschaft keinen Arbeitsplatz findet, deswegen schlecht dasteht, erklärt er sich nicht aus der tatsächlichen Tat des Staates, die ganze Gesellschaft unter die Marktwirtschaft zu subsumieren, also machtvoll aufzutreten und Kapitalismus zu befehlen, sondern er erklärt sich das aus einer Schwäche des Staates, die deswegen das Arbeitsplatzangebot nicht bis zu jedermann hintragen könnte. Das fällt aber auch gar nicht in die Absichten eines Staates, der auf Marktwirtschaft und Kapitalismus hält. Jedenfalls braucht es diese verkehrte Übersetzung, sich eine Lage, die aufgrund einer machtvoll verwalteten staatlichen Wirtschaft zustande kommt, als Abwesenheit staatlicher Macht zu erklären. Erst dann ist man geneigt, nach dem starken Staat zu rufen, den man vermisst. Das sind falsche Gedankengänge. Für die mag auch manch ein Mensch aufgeschlossen sein, viel mehr als mir lieb sind. Jedenfalls sind sie nicht das, was die bürgerlichen Ideologen dazu sagen, nämlich der quasi natürliche, automatische Übergang, weswegen man bei Arbeitslosigkeit immer die roten Lampen anschalten müsse, Vorsicht Faschismus. Dies hat der Hitler genauso gesehen. Der Hitler hat gemeint, als Automatismus, dass mit der Lage bereits der Ruf nach dem starken Staat verbürgt sei, traut er diesen Menschen und Bewusstsein für keinen Millimeter, weil er der Meinung war, er damals, es fiele noch in den Umkreis der bewusstseinsmäßigen intakten Leistungen, auch mal den anderen Schluss zu ziehen, dass eine Nation, die ihre Menschen in solche Schicksale steckt, vielleicht gar nicht das Richtige ist oder die eigene. Der hat also gemeint, und damit meine ich, ist ein Widerspruch erledigt, er muss dafür sorgen, dass aus dieser Lage der von ihm gewünschte Übergang wird, darauf verlassen, dass er ohne sein Zutun passiert. Das mochte er sich nicht. Und deswegen hat der Mann sich für seine Sache angestrengt und ist von Wahlkampfveranstaltung zu Wahlkampfveranstaltung gerast. Und den Rest, das darf man ja auch nicht verschweigen, hat er auch mit anderen Mitteln erledigt, also mit Gewalt. Der hat ja auch Tatsachen geschaffen. Er hat nicht nur geworben für den Übergang, sondern er hat den Willen und die Fähigkeit, das ins Werk zu setzen, durch seine Schlägertruppen auch dem bürgerlichen Opportunismus bewiesen. Man muss gar nicht einfach der überzeugte Hurra-Schreier sein gegenüber Hitler. Es reicht auch eine patriotische Sekundärtugend, nämlich zu sagen, da wo Gewalt über mich ist, da will ich kleine Brötchen backen. Das erreicht man auch mit einer SA.
Eine Sache, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Die Auflösung, die dir eingefallen ist, das ist zumindest, wenn ich sie richtig verstanden habe, der zweite vom ersten Schritt. Das mit dem, dann muss man sich um eine Existenzsicherung von denen kümmern. Das ist der zweite. Der erste Schritt ist, wenn die Leute so sind, und da hat der Hitler ein gewisses Verständnis für gehabt, dass sie zur Stempelstelle gehen und anschließend alles versaufen. Ja, sogar mit kommunistischen schlechten Meinungen sympathisieren. Dann sind sie ja eigentlich verloren für den Arier. Dann hat er auf der anderen Seite den Guten in denen immer gehabt, die auch noch im schlimmsten Elend des Deutschlands liegt pfeifen. Der erste Schluss hieß, war übrigens auch ein kleiner Rassismus. Übrigens einer, auf den haben die Faschisten nicht das Patent. Solche Leute brauchen einen Führer und eine entschlossene Bewegung, um das Gute gegen das Schlechte zu stellen. Das war dem seine Elite-Theorie. Der schlummernde Arier, in der Masse schlummert der Arier immer. Schlummert tut er schon, aber der schlummert. Der braucht eine Elite, die sich an die Spitze der Bewegung stellt und ihm der bessere Selbst im Ernstfall einbläut. Der erste Schluss ging auf Führung und Gewalt. Dann gab es noch einen zweiten Schluss. Ja, und da muss man auch noch dafür sorgen, dass die Geführten auch hinterher laufen können.
Ich habe noch eine Nachfrage. Jetzt wurde es klar, wo der Hitler hingekommen ist. Kann man so sagen. Also, so braucht er eine Erklärung, dass sein Volk nicht so tickt, wie er es in seinem Land angelegt hat. So braucht er die absurde Funktion einer Menschensorte, als Zweck und Naturschädigung Deutschlands, ich war außen von Deutschland stark. Weil, ich frage ihn das deshalb, weil er hat ja auch noch andere Gründe, die viel plausibel gemacht haben, warum die Deutschen nicht sich so verhalten haben, wie er es von ihnen verlangt hat. Also es gab eben und die Rolle, die ihn als solche Leute beschimpfen, das ist halt statt als Vaterland nur an den eigenen Waffen gedacht.
Und deswegen wäre zum Beispiel der Spanische oder der Italienische ein Italiener zu sein, die wir jetzt vorher haben, oder nicht?
Richtig, ja, ja.
Das ist die Logik des faschistischen Wesens.
An der Stelle logisch notwendig. Weil wenn du denkst, was ist denn die? Wenn du dir die Welt so zurechtlegst, was ist denn die, die eigentliche Kraft, verhindernde Kraft? Dann bist du eh schon im Idealismus, was sehr nützlich ist für Gewalttäter. Insofern ist es wurscht, was du sagst, da sehe ich sie. Du definierst sie aus diesem Willen heraus. Die Definition ist fertig. Das ist übrigens bei Ausländerfeindlichkeit doch ganz genau dasselbe. Warum passiert einem von denen hier, die können dir bis in die fünfte Generation, wenn es sein müsste, den Arian-Nachweis machen. Ne? Die haben Pech gehabt, die sind mit braunen Augen und schwarzen Haaren geboren. Außerdem fahren sie zu viel Ski. Warum passiert es denen, dass die von Skins aus der Straßenbahn gestoßen werden und totgeschlagen werden? Der Gedanke ist fertig. Es gibt sowas. Es gibt was das Volk in seiner Einheit stört. Das andere. Die Bestimmungen sind alle fertig. Und dann wird gezeigt. Das Bedürfnis des Zeigens, das kommt aus dem, was überhaupt das praktische Interesse am Gedanken ist. Dingfest zu machen. Was das eigentliche Recht dauernd durch kriminelle Aktivitäten oder weiß ich was kaputt macht. Dingfest machen. Dieser Steckbrief, den gibt es im nationalistischen Denken. Da steht alles unten drunter, was der ist, Und jetzt wird das Bild gesucht, so oben ran.
Die Frage ist, die sind natürlich auch gesenkt noch anders und auch von linker Seite oder von britischer Seite. Einfach an dem weitergemacht, dass ich glaube, gedacht wird, ja, wenn Faschismus so den Punkt bringen möglich ist, was man ja in Italien sieht, gehört jetzt das Juden bringen zum Faschismus oder gehört das der, wenn der Faschismus macht, Juden umbringen? Und dann sind wir bei den konkreten von.
Das ist übrigens ganz komisch, das ist aber ein Seitenargument. Das ist jetzt nicht das logische Argument, sondern es ist ein Seitenargument zur politischen Debatte dieser Frage in Deutschland. So richtig rätselhaft haben sie es in Deutschland dadurch hingekriegt, dass sie das Ermorden von Kommunisten sauverständlich finden. Dabei war es derselbe Steckbrief. Aber die mal weggetan. Dann das Zeug über die Slawen und wie man mit ihnen umgehen muss. Ja, das waren Kriegsgegner, das macht man dann immer so. Die mal weggetan. So war das Rätsel überhaupt aufgebaut, richtig.
Ich will noch zwei Ergänzungen machen. Faschismus in Italien, Spanien und so weiter. In Ergänzung zu dem, was gesagt worden ist. Das, was sie mit dem deutschen Faschismus gemeinsam haben, was sie eben auch zum Faschismus macht, die rassistische Definition des eigenen Volkes. Alle, die nach unser Volk überhaupt das zu größeren Berufen und zwar von Natur aus. Dass sie andere Feinde hatten, nachher was anderes. Aber diese rassistische Definition des Auftrags und des Rechts auf Erfolg des eigenen Volkes haben alle Faschisten. Erste Ergänzung. Zweite Ergänzung. Die Frage, wie kommt der Hitler auf den Juden, die kann man stellen. Man muss aber dann enden, ist ja auch gemacht worden, dass der Hitler gar nicht auf den Juden gekommen ist. Sondern der Hitler ist auf den Antisemitismus gekommen. Auf eine vorfindliche historische Ideologie ist er gekommen. Das hat mit den Juden erstmal gar nichts zu tun. Ist auf diese Ideologie gekommen und übrigens hat er die selbst auch nochmal passend gemacht. Hat nämlich eine ganze Reihe von ideologischen Momenten des vorfindlichen ideologischen Antisemitismus gestrichen. Da hieß es zum Beispiel, Juden würden sich nie integrieren können. Er musste aber für sein Argument, musste er gerade das Integrationsargument, das hätte Gegenteil behaupten und so weiter und so fort. Also aufpassen, wenn man über diese Sachen redet, ich würde schon auf der Nuance ein wenig rumreiten, die für sehr wichtig halten, immer zu sagen, wer ist gar nicht auf Juden gekommen? Nein, er ist auf Antisemitismus gekommen. Die Frage ist auf Juden gekommen, leitet sofort über zur nächsten ganz falschen Frage. Ja, aber an den Juden ist doch eigentlich gar nichts dran. Dann macht man dort dieses Beweisanliegen, wovon die Schulbücher voll sind, auf und runter, die immer nachweisen wollen, aber an den Juden ist da eigentlich gar nichts dran. Geht in eine vollkommen falsche Richtung. Deswegen diese Nuance durchaus im Kopf behalten.
Ja, das muss man eben ernst nehmen. An den Juden ist gar nichts dran. Also sind die auch nicht der Grund für die Rollenzuweisung, die der ihnen gegeben hat. Sein Projekt ist der Grund. Und die erste Frage, die geht von einer falschen Unterstellung aus. Man kann zeigen, warum der staatliche Materialismus, das Programm, das der vorgehabt hat, einen Grund enthält, warum der so ein ideologisches Bedürfnis entwickelt. Ja, Nationen, die wollen erstens was und zweitens wollen sie das, was sie vorhaben, die eine unwidersprechliche Objektivität präsentieren. Die suchen also immer zu ihren Taten auch eine Darstellungsform. Das kann man mit dem Rückgriff auf Rechte tun, die man hätte aus der Geschichte, aus der Tradition oder über rassische Argumente. Wurscht. Logisch ist aber das Verhältnis. Man fügt dem Vorhaben, dem Willen, einen unwidersprechlich klingenden, objektiven Rechtfertigungstitel oder eine Interpretation zu. Und dieses Verhältnis darf man nicht dadurch in Zweifel ziehen, dass man meint, die Interpretation, zu der man greift, hätte nur dann ihren Sinn und Bestand, wenn sie sich in einen funktionellen, materiellen Nutzen überführen ließe. Das ist nämlich der ganze Zweifel an der Judenkiste, dass man sagt, ja, jetzt verstehe ich, wie der auf das gekommen ist, aber genutzt hat es an der Ostfront nicht, dass er Leute, die dekoriert waren, verbrannt hat. Das ist eine falsche Verbindung. Der Grund dafür, solche ideologischen Konstruktionen zu wollen, ist der staatliche Materialismus. Aber die Konstruktion muss sich nicht durch einen funktionellen Nutzen für diesen Materialismus beweisen. Das ginge auch gar nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, es stimmt schon nicht, dass die Judengeschichte in irgendeiner Hinsicht unwahrer wäre als die heutigen Geschichten über Ausländer, die Arbeitsplätze stehlen. Das erkläre ich jetzt nur, wenn einer nachfragt, aber vielleicht sagt es ja was. Das ist nicht das Verhältnis von wahr und unwahr oder passender, unpassender.
Der Rassismus von oben, der hat was Ehrliches und was Spinnertes. Die ehrliche Seite beim Rassismus von oben, da liegt übrigens auch das Notwendige drin. Staaten, die sich sowas vornehmen, wie der Hitler es für Deutschland vorgenommen hat, das ist aber nicht dem sein Patent, haben das Ehrliche an sich, dass sie meinen, mit Nachdenken, mit Prüfen, ob das für einen gut ist, steht der Erfolg nie hinter. Es hat die praktische Seite, deswegen braucht man ja die Gewalt übers Volk. Es hat die theoretische Seite. Deswegen ist es notwendig, dass es ein unbedingtes Gefolgsamsverhältnis zwischen Führung der Nation und Volk der Nation gibt. Das ist ein Vorhaben der Nation. Das darf nicht gebrochen sein durch Überlegung, was machen wir und wie passt zu mir. Das ist die Notwendigkeit des Bedürfnisses, das Vorhaben der Nation in eine Sendung des Volkes zu übersetzen. Mit all den logischen Kunstgriffen, die da fällig sind, wie Werte, das sind diese berühmten Argumente ohne Weil, also begründungslose Begründungen, so überhauptige, wo man nicht drum rumkommen können soll, Gefühl und Natur. So, da liegt die Notwendigkeit erstmal von dem Scheiß. Da das gleichzeitig Korrekturprogramm ist, an dem, wie es das Wir gibt, wie es das Volk gibt, gibt es das Bedürfnis, was stört es, Wir dient festzumachen. So, da jetzt liegt da immer die Notwendigkeit und die Notwendigkeit der Willkür. Das ist eine komische, logische Kategorie, die ich da behaupte. Notwendig ist der Übergang, da gibt es das, was eigentlich sein muss, gestört ist. Da gibt es was. Die Stärke des Arguments, da will ich dem Redner da recht geben, die Härte, die Notwendigkeit des Arguments liegt in der Unangreifbarmachung, im Bedürfnis theoretischer Unangreifbarmachung des nationalistischen, ohne Wenn und Aber zusammengeschlossen Seins von Staat und Volk. Da liegt die Hardware der ganzen Idiotien, die dann kommen.
Es gibt noch nicht wenig Juden, die als Deutsche keine Gründe haben, weshalb man sie abschlachten will. Ja. Also wenn ich mich an diese Reaktion nach Jahren erinnere, so, wenn den Ausländer fragen, das Volk gefragt wird, wir müssen fürchterlich feststellen, wie das Volk rassistisch ist, würden einige deutschen Juden gefahren, wie sie als Betroffene, damalige, so wie jetzt in den jetzigen Rassisten stehen, was von dem Volk kommt.
Ja, das kommt daher. Das, ja, Entschuldigung.
Wo viele gesagt haben, was damals passiert ist, ganz was anderes, denn es ist ein himmelweiter Unterschied.
Richtig.
Ja, und das kommt daher, dass die einerseits so fassungslos sind über den Rassismus von damals, ihn selber beherrschen, ohne ihn zu merken. Dass ein Jude darüber erschrickt, Opfer zu sein, kommt daher, dass er den Gedanken denkt, ein Deutscher, ein deutsches Volk geht gegen einen Deutschen vor. Es gibt aus der Jetztzeit Beispiele dafür. Kürzlich ist Rabin ermordet worden und die Schlachtzeile in Jerusalem hieß, ein Jude vergießt jüdisches Blut. Warum ist das ein Skandal? Das, weil die Denkungsart ist, dass ein Mitglied des jüdischen Volkes einen Juden umbringt, was aber nach der Unterstellung nicht sein kann, weil die als Volk eins sind, also keine Gegnerschaft unter sich kennen. Gut. Wenn es jetzt zu dem Thema aktuell keine weiteren Fragen gibt, will ich diejenigen, die vielleicht noch über die eine oder andere stolpern, über den Anlass trösten. Der Anlass des ganzen Abends war ja diese Neuerscheinung, der Faschismus und seine demokratische Bewältigung. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Anmerkungen zu dem Ding. Wir haben schon vor längerer Zeit mal eine Veröffentlichung unter diesem Titel Der Faschismus publiziert, oder die nationalsozialistische Herrschaft hieß das. Der Kern dieser Ableitung ist zwar auch Gegenstand dieses Buches mit gewissen Veränderungen, aber es ist nicht einfach eine Neuauflage dieses alten Werkes, das an Leute, die sich schon länger mit unserer Literaturbildung beschäftigen, sondern enthält sehr vieles, das erst jetzt geschrieben werden konnte. Beispielsweise die Konjunkturen des Antifaschismus, des offiziellen, von dem ich die drei Grundmomente versucht habe zu skizzieren, das auch noch in ihrer geschichtlichen Entwicklung, da hat es ein paar Etappen gegeben. Da hat es einen Willy Brandt gegeben, der noch auf Schuld und Scham gemacht hat in Warschau und auf Wandel für Annäherung plädierte. Dann gab es aber später auch mal einen Geißler, der gesagt hat, nicht die Wehrmacht Hitlers war verbrecherisch, sondern die Pazifisten, die die Nachrüstung verhindern. Die haben schon damals verhindert, dass man den Bösen gleichzeitig rechtzeitig alle macht. Also die Konjunkturen dieses Antifaschismus und vielleicht auch das noch zur Lektüre empfohlen. Was haben eigentlich damals die, die durchaus es in ihrer Macht gehabt hätten, den Faschismus zu verhindern, die Kommunisten, die mit ihrer Arbeiterbewegung, was haben die eigentlich alles falsch gemacht und falsch gedacht? Auch das ist sehr ausführlich gewürdigt. Und man erfährt, warum die Auschwitz-Lüge das konsequente Ende des deutschen Antifaschismus markiert. Mit den wachsenden Erfolgen der deutschen Nation haben sie tatsächlich das Selbstbild, das sie von sich pflegen, so korrigiert, wie es der Jenninger vor 10 Jahren vorexerziert hat, das aber zur Unzeit. Heute reist ein deutscher Außenminister nach Amerika und weist jede Kollektivschuld weit zurück. Ein wenig verlogen, dieses Kollektiv. Nach innen gibt es ja heftig, wie man hört. Da gibt es keine Eintrittsformulare, keine Austrittsformulare. Das hält niemand für einen sittenwidrigen Verein, sondern für eine Schicksalsgemeinschaft. Da gibt es das Ding. Aber wenn es angegriffen wird, das Kollektiv deutsches Volk, von außen, dann gibt es plötzlich nur Einzelfallprüfung. Spricht für das Selbstbewusstsein dieser deutschen Nation nichts von den Verfehlungen des Faschismus als Anklage gegen das erstarkte Deutschland länger zu dulden. Die Schönfärberei, die ich beim Jenninger skizziert habe, ist in den offiziellen Bestand des nationalen Bewusstseins aufgerückt. Dass im Prinzip das deutsche Volk mit richtigen patriotischen Tugenden leider auf den falschen, weil verrückten Führer gesetzt hat. Und das ist die Quelle dafür, dass es ein letztes Ärgernis zu bereinigenden galt. Es ist die Liste des Verständlichen so universell geraten im Rückblick auf den Faschismus, dass nur der eine Punkt Judenvernichtung nicht in die Abteilung des Verständlichen einrücken konnte, weil ein staatsmaterialistischer von heutigen Maßstäben aus akzeptabler Gesichtspunkt dafür selbst unter diesen hartgesottenen Nationalisten nicht auffindbar war. Und weil das so ist, hat sich ein rechtes Echo eingestellt, das die fortgeschrittene Schönfärberei zum Anlass genommen hat, diesen einen letzten Punkt, der partout nicht da drunter passt, dann wenigstens zu leugnen und zu sagen, Auschwitz, das hat es nie gegeben. Das ist der letzte Punkt, an dem Deutschland einschreitet und sagt, das wird kriminalisiert. Die Auschwitz-Lüge, das Leugnen der Tatsache, dass es diese Judenvernichtung gegeben hat. Das ist ein Straftatbestand in Deutschland geworden. Das ist der logische und konsequente Abschluss des deutschen Antifaschismus. Abschluss deswegen, weil man sich damit die übliche Bezichtigung, was alles verfehlt war in Wehrmacht und Volk, vom Hals lädt und mit der letzten Anklage, die übrig bleibt, Judenvergasung, eine Grenzziehung des Nationalen, vorgibt, die ein universeller Freibrief ist. Wer nämlich sagt, eins lassen die Deutschen sich natürlich nicht wegleugnen, Auschwitz, Judenvergasung, der sagt, der deutsche Anspruch, die ganze Welt zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, soll darin als Bescheidenheit oder sich selber Grenzen setzend akzeptiert werden, weil er von etwas Abstand nimmt, das er gar nicht will, Judenvergasung. Dafür aber soll akzeptiert werden, was er will. Das ist der Gipfelpunkt, der Abschluss dieses Verfahrens. Was dazwischen steht in den letzten 40 Jahren, das kann man unter anderem diesem Buch entnehmen. Da kann man auch wie ein Lexikon benutzen, da kann man nachschlagen unter A wie Autobahn, dann erfährt man, wie die es mit der Autobahn gehalten haben, oder Naturgeschichte, Vorsehung. Also das gehört in jeden Bücherschrank und deswegen möchte ich euch dringend ans Herz legen, dieses Buch zu kaufen. Zu kaufen gibt es es in allen Buchläden, wo man den Gegenstandpunkt kaufen kann. Und für die, die wegen ihrer mangelnden Anbindung an die öffentliche Infrastruktur wenig Gelegenheiten haben, gibt es hier vorne eine begrenzte Anzahl zu kaufen. An das Buch vom letzten Mal möchte ich auch noch erinnern. Wärmstens empfohlen, das Buch zur Jugendgewalt. Wer es noch nicht hat, kann es draußen kaufen.